ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thees und normalerweise begegne ich mit euch zusammen Menschen, die wir aus der Öffentlichkeit kennen zum Beispiel. Aber ab und zu ist es auch ein besonderes Thema, das sehr viele Menschen betrifft, das in den Vordergrund rückt, wie bei meinem Gast in dieser Folge.
Talk mit Thees.
Also manche sagen, ey, wenn ich meine Familie angucke, dann hätte ich auf gar keinen Fall ein Kind bekommen. Und andere sagen, ja, wenn ich meine Familie anschaue, dann wollte ich sowas auch haben. Ich dachte natürlich, wir trinken jetzt so ein Sektchen oder sowas. Und sie schaute so auf die, verdächtig lange auf die alkoholfreien Cocktails. Und ich war so, bist du schwanger? Und sie so, ja. Und ich war so, ich war wirklich entsetzt. Und ich war erstmal so krass. Und krass kann ja bedeuten, was zur Hölle oder krass cool. Das Kind kam wohl irgendwann nach Hause und meinte so, total krass. Mein Freund XY, der wohnt nur mit seinen Eltern zusammen. Das ist ja total langweilig bei dem. Die meinte so, dass ihr ein bisschen aufgefallen ist, jetzt gerade mit den Frauen, mit denen sie spricht, dass immer mehr Frauen bewusst wird, dass dieses You can have it all eben nicht funktioniert.
Das ist Verena Kleinmann, Journalistin, Podcasterin und Autorin. Und eigentlich ist ja alles relativ klar bei ihr. Sie ist in einer Beziehung, sie hat keinen Kinderwunsch. Also eigentlich. Denn so ganz kann sie dieses Thema, das immer wieder in ihrem Kopf herumspukt, nicht abhaken. Und um für sich eine Entscheidung zu treffen, hat sie ExpertInnen und Betroffene getroffen und spricht darüber in dem Podcast Kein Kinderwunsch, das erste K in Klammern. Allerdings ein Podcast, von dem es jetzt eine zweite Staffel gibt. Außerdem schreibt sie darüber in Kolumnen für die Zeit zum Beispiel oder auch in dem Buch Alle kriegen Kinder, ich zweifle. In diesem Podcast werdet ihr erfahren, ob sie einer Antwort schon näher gekommen ist. Vielleicht finden wir sie auch in diesem Podcast hier. Wir haben uns für diese Begegnung in Mannheim getroffen und Verena hat eine angenehme, amüsante, aber immer passende Art, dieses Thema anzugehen. Und ihr werdet hören, sie ist sehr offen und ehrlich, was ihre eigenen Zweifel angeht. Sie bezeichnet sich selber ja als Zweiflerina. Vielleicht hilft euch dieses Gespräch sogar, ein bisschen besser auch in euch reinzuhören, um herauszufinden, was ihr wirklich wollt. Die gute Nachricht, so richtig falsch machen können wir eigentlich nichts, egal wie wir uns entscheiden. Das ist doch schon mal gut, oder? Dann lässt sich dieses Gespräch doch gleich viel entspannter hören.
Ein Podcast von SWR 3.
Guten Tag.
Hi, ich freue mich sehr, dass ich da bei dir sein kann. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann.
Ja, hast du auswendig gelernt und jetzt doch nicht so richtig hinbekommen.
Ja, es war jetzt richtig so awkward, direkt in der ersten Sekunde. Mist, cringe mich vor mir selbst.
Verena, Journalistin, Podcasterin, Autorin, dein Herzensthema. Was denn? Ja, aber es ist ja dein Herzensthema. Alle kriegen Kinder. Ich zweifle. Eigentlich ist die Sache ja bei dir relativ klar. Im Prinzip hast du keinen Kinderwunsch, eigentlich, aber natürlich kannst du dich auch jetzt noch nicht so ganz von diesem Thema verabschieden. Es spukt dann doch immer noch so ein bisschen bei dir rum. Und um vielleicht doch zu einer Entscheidung zu kommen, hast du dich etwas ausführlicher damit beschäftigt. Du hast jetzt einen Podcast gemacht, also wir sind in der zweiten Staffel, die kommt jetzt. Du hast außerdem mit ExpertInnen, mit Betroffenen gesprochen und hast darüber geschrieben, in einem Buch, Alle kriegen Kinder. Ich zweifle. So, dann herzlich willkommen, ganz offiziell hier nochmal.
Vielen Dank.
Komm, wir machen kurz einen Steckbrief. Mhm. Ein Steckbrief. Gefühltes Alter?
Oh, 33.
Okay. Verzogen worden in?
Verzogen worden von meinen Eltern in Unzhurst.
Bei Bühl.
Ja.
Bei Baden. Sehr gut.
In Baden-Württemberg. Er muss das sehr deutlich einordnen.
Okay. Dialekt? Ja, nein.
Ich habe Badisch ein bisschen verlernt und versuche es aber immer wieder.
Aber du kannst es noch.
Ich kann es ein bisschen noch, ja.
Und deine Eltern, wie sprechen die?
Sehr badisch. Okay, sehr tiefstes schön. Badisch, sodass tatsächlich Freunde und Freundinnen von mir, die so in, keine Ahnung, Oldenburg oder sowas geboren sind, die können die nicht so gut verstehen. Da muss ich dolmetschen.
Oh nein.
Und meine Mutter spricht dann immer lauter. Und sagt dann sowas wie, studiert und checkt nix.
Geschwänzter Beruf.
Geschwänzter Beruf, oh alle. Nee, eigentlich habe ich total viele nicht geschwänzt, das stimmt überhaupt nicht. Also ich habe BWL studiert und es nie gefühlt. Ich habe einfach sehr viel in der Uni geschwänzt, also und auch in der Schule. Da musste meine Mutter auch hinkommen, weil ich die meisten Fehlstunden hatte. Und dann hat sie gesagt, naja.
Entschuldige, so, reden wir von der Uni?
Nee, von der Schulzeit. Nee, von der Schulzeit, ja.
Also ich dachte gerade, Moment.
Ja, da ist die Mama nochmal eingeladen worden. Das ist so komisch bei der, da musste sie nochmal vorbeikommen. Nee, tatsächlich in der Schulzeit hatte ich die meisten Fehlstunden wohl. Und dann hat sie vorbeikommen müssen. Und dann hat sie gesagt, naja, es klappt ja mit den Noten noch, dann muss sie ja wohl nicht öfter hingehen. Also sie war relativ cool. Ich glaube, das feiere ich bis heute sehr, weil ich meinen damaligen, wie hieß das denn so, Klassenlehrer, überhaupt nicht mochte. Und ich hab's so gefeiert von meiner Mutter, dass sie mich so unterstützt hat. Weil okay, der wollte natürlich, ne, damit ja eigentlich so sagen, so jetzt die Verena, die muss jetzt mal mehr kommen. Und dann, nein, ja, einfach okay. Ja, cool, Mama, danke.
Ich unterhalte mich nur noch mit Schulschwänzern. Also ich habe gerade letzte Woche habe ich mit unserem erfolgreichsten Pokerspieler, das ist Fedor Holz, gesprochen. Und der hat so viel gefehlt. Der ist die Busstrecke rauf und runter gefahren und wirklich, der war also auch unterfordert in der Schule und er hat so viel gefehlt. Denkst du, krass, dass sie den nicht von der Schule geworfen haben.
So viel habe ich wahrscheinlich nicht gefehlt, aber ich habe einfach viel schon gekellnert abends, immer bis spät, so als 16, 17, 18-Jährige und ich habe morgens einfach Schlaf gebraucht. Und dann bin ich halt einfach echt oft zu der großen Pause gekommen.
Ja, da bist du aber nicht die Einzige, die Schlaf braucht, ne? Also nur so viel dazu. Also ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal, dass das rechtfertigt. Okay, Lieblingsort.
Oh, mein Fitnessstudio und da der Wellnessbereich. Oder Strand.
Strand. Lieblingswort.
Oh, Techtelmechtel.
Ah, ein schönes Wort. Ja, Tattoo? Ja, nein?
Nein. Und zum Glück nicht. Ich hätte ganz viele Sachen jetzt. Ich hätte jetzt so einen Löwen und ein Arschgeweih und ein chinesisches Zeichen. Ich hätte alle Trends mitgemacht und nichts davon hätte mir was bedeutet, glaube ich. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich es nicht gemacht habe.
Okay, was für ein chinesisches Zeichen?
Wahrscheinlich hätte das gar nichts bedeutet am Ende.
Also, doch, Techtelmechtel.
Techtelmechtel wäre cool gewesen. Ja, mache ich vielleicht jetzt noch einfach.
Ob es das gibt, ob man das im Chinesischen bauen kann, dieses Schriftzeichen, Techtelmechtel.
Das fände ich schön.
Voll interessant.
Ja,
okay,
stimmt.
So, und zum Schluss, hervorstechendstes Merkmal, an dem man mich sofort erkennt.
Daran, dass man meine Sprachnachrichten nicht in 2,0 abhören kann. Also schnelle Sprechgeschwindigkeit.
Geht aber noch jetzt gerade.
Ja, ich dränge mich ein bisschen an. Aber bei Sprachnachrichten, okay, da ist kein Einhalt geboten.
Reden wir über dein Herzensthema mal zwischendurch. Alle kriegen Kinder, ich zweifle. Und was ich aber wirklich schön finde, ist, dass du es deiner Mama gewidmet hast.
Ist ein bisschen so, auf Metaebene ist das komisch? Ist sie seltsam? Ja, ich frage mich das auch manchmal, ja.
Was sagt denn deine Mutter zu den Zweifeln?
Die ist völlig entspannt damit. Ja? Ich glaube, meine Mutter, also mein Vater wollte immer auch noch ein zweites oder drittes Kind. Und sie hat aber, glaube ich, mit mir schon gemerkt, ah, das ist ja gar nicht so easy alles. Ich bin in den 80ern geboren und die wusste schon immer, also die liebt mich natürlich über alles und ich liebe sie auch über alles. Aber sie weiß schon auch, was mit Mutterschaft einhergeht. Und sie hatte eine krasse Mehrfachbelastung in der Zeit, in der ich da war, also danach auch, also ja, weil sie einfach Vollzeit gearbeitet hat, einen Nebenjob hatte. Sie hatte mich, sie hatte meinen Vater, der ehrlich gesagt auch betreut werden musste, so, der kann nichts im Haushalt und das war auch nie, ja wirklich, das war, weiß nicht, in den 80ern war das auf dem Dorf zumindest bei mir klar, dass der nichts macht, so.
Das war bei vielen Vätern natürlich, die traditionell arbeiten gegangen sind, die kennen sich da natürlich nicht aus. Mit Wäsche waschen und so ein Zeug.
Ja, aber sie ist ja auch 100% arbeiten gegangen, ne? Also, und auch noch Nebenjob als Fußpflegerin, sie ist Altenpflegerin gewesen. Oh. Und dann, hat sie bei der Landwirtschaft meiner Großeltern geholfen, hat ein Haus gebaut, hat mich und ist mit 40 zusammengebrochen. Also meine Mutter weiß schon, dass da viel dranhängt. Und die sagt so, Verena, lebt dein Leben. Also ich habe da nie Druck von ihr bekommen, so hey, ich will jetzt Enkelkinder. Und die findet das total spannend, jetzt auf dem Dorf auch so mit anderen Frauen im Fitnessstudio, in ihrem Reha-Sport, keine Ahnung wo, in ihrer Laufgruppe, darüber zu sprechen. Und es ist total spannend, weil sie immer sagt, ah, jetzt habe ich wieder mit der darüber erzählt. Und die hat dann, keine Ahnung, die sind alle drauf, steigen darauf ein. Und dann finde ich es total schön, dass dieses ja eher so feministische, progressive Thema eben auch in diesem badischen Dorf, in meinem Heimatdorf stattfindet und da in ganz anderen Blasen besprochen wird. Finde ich richtig cool.
Okay, es war keine Go-Go-Go-Mutter, denn ich muss an ein amerikanisches Theaterstück denken, wo quasi, also es war abstrakt, wo quasi die beiden Schwiegermütter während des Liebesaktes mit im Zimmer saßen und angefeuert haben. Weißt du, go, 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 go. Einfach weil sie natürlich diese Kinder wollten.
Nee.
Hast du denn zumindest eine persönliche Antwort gefunden, zu der du tendierst im Augenblick? Zu der Frage, Kinder kriegen, ja oder nein?
Also ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich diesen Glaubenssatz so krass im Kopf hatte. So, Kinder kriegen gehört dazu irgendwie, vor allem zum Leben von einer Frau. Und ich habe ganz krass über die Recherche, weil ich mit so vielen Frauen gesprochen habe, und dann sage ich jetzt extra Frauen, weil es mich am meisten interessiert hat. Mit Männern habe ich auch gesprochen. Ja. Und mit Frauen, die Kinder haben und die keine Kinder haben. Und für mich ist echt so klar geworden, dass es nicht richtig oder falsch gibt und dass beide Lebensmodelle Vor- und Nachteile haben. Und ich fand einen Satz richtig interessant, oder zwei Dinge. Das eine war, dass mir mehrere Mütter gesagt haben, jetzt wo ich weiß, wie es ist, Kinder zu haben, könnte ich mir auch ein Leben ohne vorstellen, weil ich musste das machen, um zu verstehen, dass es doch auch möglich gewesen wäre, es nicht zu tun, dass es auch cool gewesen wäre.
Ja.
Das ist für mich so, weil ich ja manchmal dann denke so, oh, mache ich einen riesen Fehler noch, ne? Dann ist es eine totale Entspannung, Erleichterung. Und der andere Punkt war der, dass ich gerade eine Podcast-Aufnahme hatte mit zwei Müttern, die zu mir gesagt haben, ja, und dann ist uns aufgefallen, als wir gestillt haben, waren wir so einsam, das erlebe ich auch bei Freundinnen, dass sie in der Stillzeit super einsam sind und denken, ja, und die Kinderlosen, die können ja rausgehen und sich mit Leuten verbinden. Und ich als Kinderlose, und es geht auch anderen Kinderlosen so, wir denken umgekehrt viel stärker, ja, jetzt entschwindet wieder eine in die klassische Kleinfamilie und wir sind unverbunden und unzugehörig und die fühlen sich in ihrer Kleinfamilie so total zugehörig und verbunden die ganze Zeit und fühlen nie wieder Einsamkeit. Und das waren so zwei Dinge, die ich total spannend fand, dass man eben ganz krass merkt, ja, es hat halt Vor- und Nachteile beides. Ja. Und man kann nicht alle Leben leben. Das ist total schade, weil ich lebe total gerne. Und ich würde am liebsten alle ausprobieren.
Ey, nicht mal bei der Kinderfrage gibt es Schwarz-Weiß. Nicht mal da.
Ja, scheiße.
Nun ist es ja so, immerhin, und das fand ich erstaunlich, die Zahl, 80% aller Frauen werden Mütter.
Ja.
Und das ist eine echt hohe Zahl. Da gehörst du zu denen, die dann doch eher von der Norm abweichen. Mhm. Ist es das erste Mal? Oder bist du auch früher schon mal von der Norm der Gesellschaft abgewichen, in irgendeiner Art und Weise?
Ich glaube, dass ich generell mir meinen Weg sehr stark selbst suchen musste. Also wenn man jetzt, keine Ahnung, ich habe Freundinnen, die sind Ärzte geworden oder Ärztinnen geworden und ihre Eltern waren auch Ärzte, so, ne? Dann ist so ein bisschen der Weg vorgegeben, oder Lehrereltern, dann wird man auch Lehrer, dann ist es sehr einfach. Ich bin aus einer Arbeiterfamilie, das heißt, ich bin die erste Generation, die studiert hat, und ich habe so gar nicht gecheckt, wie macht man das denn eigentlich? Und dann bin ich auch so ein bisschen so ein kreativer, künstlerischer Typ und habe super viel getanzt und auch Tanzunterricht früher gegeben, aber ich hätte mir niemals zugetraut, Tanz zu studieren oder Sprachen zu studieren oder Journalismus zu studieren. Deswegen habe ich dann im Endeffekt BWL gemacht, was so gar nicht gepasst hat. Da bin ich auch wieder nicht hingegangen dann, weil es irgendwie auch mich nicht interessiert hat. Von dem her glaube ich ja. Und ich bin auch nicht so gut darin, klassisch 9-to-5 jetzt zu arbeiten. Das habe ich zum Beispiel wirklich nur ein halbes Jahr nach meinem Abi für ein Praktikum gemacht. Und seither ist mein Leben mal so ein bisschen
und
wilder.
Hat auch wehgetan. Ein bisschen.
Naja,
hat geschmerzt.
Weiß ich gar nicht. Also ich war bei der SAP zum Beispiel auch als Werkstudentin und dann wollten die da irgendwie mir vielleicht auch einen Job anbieten. Und ich war so, nein, mein Vater war so, doch, das ist doch Sicherheit. Und ich habe so gemerkt, dass, also ich würde mich total gerne für das bürgerliche, sichere Leben entscheiden können, aber es geht so sehr gegen mein Innerstes.
Okay, also dass du gerne keine Sicherheit haben möchtest, das spricht wiederum fürs Kinderkriegen eigentlich.
Nee, ich fände es total cool, wenn ich Sicherheit haben könnte, aber mein, also jetzt im Jobleben ist es so, dass das ist laut.
Was ist das?
Das ist vielleicht ein Flugzeug. Nee.
Ein gutes Geräusch hier. Das klang wirklich so, als wäre einfach der Jumbo hier über unserem Gebäude lang geflogen. Lustig.
Aber ich bin auch nicht gut im Geräuscheraten. Vielleicht war es auch einfach nur was, keine Ahnung, Laubbläser. Und I don't know. Nee, also wenn es um Jobleben geht, dann ist es definitiv so, dass ich es total geil fände, wenn ich Sicherheit gut fände. Ganz ehrlich, ganz viele BWL-Kollegen haben jetzt einfach so ein geilen Job, mit dem sie richtig viel Geld verdienen. Als Autorin bin ich noch nicht reich geworden. Vielleicht ja jetzt dann bald.
Vielleicht.
Aber vielleicht auch einfach eher nicht.
Ich habe ja gehört, du hast eine Literaturagentin jetzt.
Ja.
Also,
das klingt so, als ob man reich wäre.
Ja.
Ja, nee.
Spürst du denn, dass du jetzt mit Erde, wo du auf die 40 zugehst?
Ich bin schon 41.
Okay, 41 schon. Okay, spürst du, dass du jetzt mit 41 dich nochmal anders rechtfertigen musst als mit 31?
Ich glaube, jetzt fragen mich so viele Leute. Und
ja,
ich,
natürlich, klar.
Nee, aber also. ich fühle das so gar nicht, vielleicht wegen meiner Blase. Ich musste mich, also wegen der Blase, in der ich mich bewege. Ach, ich, ja. Es war gerade super weird.
Ja, ich war kurz davor nachzufragen und denke mir, okay, das ist interessant. Nee, das kenne ich auch, zwar das Problem, aber.
Okay, wow. Das escalated quickly. So, nein, aber wegen der Gruppe, in der ich mich so bewege.
Deine Peer Group.
Meine
Peer
Group, genau so.
Deine Bubble.
Meine Bubble.
Hättest du das Wort Bubble nicht benutzt?
Ja, ich wollte mal extra nicht Denglisch sein und dann. Oder
Blase, da versteht kein Mensch mehr. Sprich Deutsch.
So, also, ich glaube, ich musste mich immer nur von mir selbst rechtfertigen, aber gleichzeitig habe ich auch, wenn Leute mich darauf angesprochen haben, das nicht so, es triggert mich nicht, das Thema. Es ist kein Thema, bei dem ich denke, ne, ich kenne auch Freundinnen, die haben einen Kinderwunsch und dann sitzen die beim Frauenarzt, hatten vielleicht keinen Partner und dann sagen die, oh, und überall läuft hier dieses Herzgerät. Wie heißt es?
EKG?
Nee.
Also ein Herzgerät.
Nee, das, wenn man den Herzschlag des Kindes hört.
Ah ja, den Herzschlag des Kindes.
Ah, das gibt
ein,
so.
Man hört den.
HCG, nee, ja, okay. Wie auch immer, da gibt es so ein Gerät. So.
Stethoskop.
Wie auch immer, auf jeden Fall hört man das dann und ich war mir so krass, habe ich noch nie aufgefallen.
Ich weiß, wie das heißt, Ohr.
So, genau. So, dann hören die diesen hohen Herzschlag, das, nee, wie auch immer so. Und da, das Thema triggert mich einfach nicht und vielleicht habe ich deshalb auch viele Kommentare einfach so an mir. Ja. Sind so abgeprallt oder abgeprasselt. Ja. Bin ein bisschen Teflon.
Ich finde es nämlich eigentlich komisch für die heutige Zeit, wenn man noch so einen gesellschaftlichen Druck spürt. Denn wir sind ja alle mittlerweile so Individualisten. Mhm. Ja, ist ja, also jeder denkt ja auch ganz viel an sich selber und verwirklicht sich selbst. Und deswegen kann ich es immer nie so ganz nachvollziehen, dass die Gesellschaft, wie es ja oft heißt, Druck ausübt auf dich als Frau, dass du ja irgendwie dann doch gefälligst ein Kind bekommst, dass man das von dir erwartet. Und ich würde denken, die Frau von heute, die empfindet diesen Druck nicht. Mhm. Ich finde, es passt eigentlich gar nicht zur Zeit,
ja.
Dieser Druck. Was hast denn du gehört schon, was dir Druck gemacht hat?
Ich glaube, es ist ein bisschen subtiler alles und
in deinem Kopf vielleicht. Vielleicht bildest du es dir auch nur ein und der Druck existiert gar nicht.
Na, also ich glaube unterschiedlich. Zum einen ist es so, dass wir als Menschen ja dazugehören wollen. So, also klar sind wir auf der einen Seite Individualisten, aber auf der anderen Seite wollen wir auch dazugehören, weil gegen den Strom schwimmen ist super anstrengend. Das hat mir auch ein Psychologe in der Recherche erzählt. Und das fand ich sehr einleuchtend, dass er sagt, natürlich, weil du musst dich die ganze Zeit dagegen wehren, dass du nicht dazugehörst.
Okay, also ne? Zu 20% Frauen dazugehören ist nicht dazugehören.
Dazu noch, in 20% sind auch viele Frauen, die einen unrealisierten Kinderwunsch haben. Ne? Also korrekt. Man ist sogar noch in einer kleineren Gruppe nochmal. Genau, und dann musst du dir aber auch erstmal abendlich rumhaben. Wenn jetzt alle deine Freundinnen entscheiden, sich Kinder zu bekommen oder viele deiner Freundinnen machen das und sagen dann auch so, ja, und es ist das Schönste und es die Liebe, ne? So, dann macht das was mit einem auch, weil der größte Glücks- oder Zufriedenheitsfaktor für Menschen, es gibt ja auch viele Studien drüber, ist eben Verbindung, ne? Zugehörigkeit. Und natürlich fühlen wir das innerhalb von der Familie vor allem. Und dann denkt man oft an die biologische Familie und nicht erstmal an die Wahlfamilie in Form von Partnern, Partnerinnen, Freunden, Freundinnen. So, das heißt, nach und nach fragt man sich schon so, okay, zu wem gehöre ich dann eigentlich? Und ist denn auch, sind die Freundinnen denn auch für mich da, wenn ich jetzt krank bin zum Beispiel?
Ja, da ist das Blut dicker als Wasser. Freundinnen sind Wasser.
Weiß ich nicht. Das ist, nee, also es sind quasi alles Dinge, die ein bisschen schon so einem eingepflanzt werden. Ja. Und die Gesellschaft, wer ist das dann? Das ist zum einen unsere kulturhistorische Prägung. Und ich glaube, deswegen können es vielleicht Männer tatsächlich an der Stelle auch ein bisschen weniger nachvollziehen, weil ihr natürlich über Jahrhunderte, Jahrtausende eher in die Rolle der Versorgerposition gerückt seid und wir aber in die also Frauen in die Rolle der caring, der fürsorglichen Person, die eben der Mutter, ne, der Mutterinstinkt ist doch da und na du klar. Musst doch ein Kind bekommen. So.
Es ist auch ein bisschen dann tatsächlich in der DNA noch drin, vermutlich.
Aber Mutterinstinkt ist zum Beispiel auch in Studien widerlegt worden. Da
ja?
Können wir gleich
kein
drüber
DNA.
Kurz,
oh,
können
cool.
Wir gleich kurz drüber sprechen, wenn du magst. Und das andere ist aber auch, dass nicht nur kulturhistorisch sind wir so geprägt. Das heißt, es ist einfach wirklich über Jahrhunderte einfach eingeprägt. Das andere ist, dass wir es auch gesellschaftlich immer wieder vorgelebt bekommen natürlich, dass eine Frau komisch ist, wenn sie ab 40 kein Kind hat und dann irgendwie so, hey, was ist mit der? Auch Single-Frauen bekommen ja sehr viel Shaming, so hey.
Aber ist die, durch was bekommen sie das Shaming?
Das ist einfach, es ist ein bisschen, es ist einfach dieses, ist, wie gesagt, es ist eher subtiler und dann hast du Medien, die das Ganze reproduzieren. Ich fand es total spannend auch, dass wohl in GZS, in Verbotene Liebe, sind Frauen ab einem gewissen Alter immer als Mütter dargestellt worden. So, und wenn, dann hatten sie erstmal keinen Job in den 90ern, in den 2000ern haben die einen Job dazu bekommen, einen Teilzeitjob, in dem sie aber auch noch weiterhin über, eher über ihren Haushalt, über ihre Kinder und ihren Partner gesprochen haben. Das heißt, wir haben als Frauen einfach schon auch über alles, was wir in Serien geguckt haben, ist uns eingetrichtert worden, du brauchst einen Mann, damit du vollständig bist und brauchst ein Kind, damit du vollständig bist. Und es ist nichts, was man jetzt immer an dem einen Moment so festmachen kann, sondern es ist genau das gleiche wie mit, warum sich Männer weniger Gedanken darüber machen, wie schlank sie sind, wie viel Falten sie haben, wie viel Haare ihnen ausfallen. Das ist einfach, gut, Haare ist vielleicht sogar noch ein Ding bei Männern. Aber
ich glaube, Haare ist wirklich ein Ding.
Genau, aber also, der Rest ist so ein bisschen schon entspannter. Und es ist ja nichts, was dir jeden Tag, kommt ja nicht jemand zu dir um 5 Uhr morgens und sagt jetzt hier, das ist übrigens, musst du nochmal deine Zellulite checken, die ist nämlich hässlich. Oder hier musst du nochmal checken, du hast keinen Freund, deswegen bist du eigentlich komisch. Oder du hast kein Kind, ne? Sondern es ist ja tatsächlich einfach was einfach so ominös so ein bisschen drüber liegt. Genauso wie ich mit vielen Müttern gesprochen habe. Und es total spannend auch war mit einer Soziologin, Politikwissenschaftlerin, die erzählt hat, oder Politikwissenschaftlerin, Volkswirtschaftlerin, die erzählt hat, dass einfach, als sie Kinder bekommen hat, hat sie so gecheckt, was da für so eine, was da wie so ein Mythos über dieser Mutterschaft liegt, den sie dann verstanden hat, und auch so ein geheimes Wissen, was man wohl als Mutter alles leisten muss, damit man eine gute Mutter ist. Das ist auch nichts, was ihr jemand gesagt hat, ah, sie sind schwanger, hier ist die Bibel, das müssen sie übrigens leisten, sondern es wurde ihr ganz langsam über Jahrzehnte in ihr Kopf und ihr Herz und alles so infiltriert, so ein bisschen.
Ja, aber wir sind ja in der Zeit der Aufklärung. Also man löst sich ja krass von allem. Also wenn es um alte weiße Männer geht, dann fällt es euch Frauen eigentlich nicht so schwer, weißt du, diese ganzen Sachen und das ganze Patriarchalische also hinter euch zu lassen.
Würden wir gerne, aber weißt du, wie oft noch wir Sexismus begegnen und trotzdem es weglächeln? Das passiert auch heute noch. Die Zeit hat sich ein bisschen geändert, aber es ist immer noch schwierig, dann nicht eigentlich, ich will immer, und auch viele Freundinnen von mir und viele Bekannte, die sind, wollen dann für den emotionalen Frieden da sein. In so einem Meeting mit vielen Leuten, da kriegt man einen komischen Kommentar und sagt, so. Deswegen ist der Versuch ist da, aber ich würde noch nicht behaupten, dass wir da komplett angekommen sind.
Was ist die bessere Alternative zum Weglächeln?
Ansprechen.
Okay, nicht zuschlagen.
Nee, ansprechen. Aber gut, das ist auch eine Alternative. Ja, ich dachte jetzt gerade so, was will er hinaus?
Man hat immer Optionen.
Ja, man hat Optionen, klar. Ja. Einfach Klaps auf den Hintern vielleicht. Oder einen Oberschenkel fassen, würde vielleicht Thomas Gottschalk sagen. So. Könnte man auch machen.
Also klar, unsere Kulturhistorie, die wir lösen hat natürlich diese Bilder noch. Ja. Und es dauert einfach wahnsinnig lange, um da wegzukommen von. Und auch die heile Familie. Ich meine, wir haben schon sehr viele Fernsehserien mit Patchwork-Familien mittlerweile und nicht heile Familie. Mhm. Ja, wie auch diese Serie. Da war ich auch erstaunt, dass du die auch noch geguckt hast. Ich heirate eine Familie. Wirklich. Aber machen wir uns nichts vor. Die war damals total cool, die Serie. Die war auch lustig, die war toll geschrieben und so. Aber natürlich, klar, das alte Bild. Ja. Aber dafür ist die Serie auch aus dem letzten Jahrhundert, muss man auch sagen.
Jahrtausend sogar.
Sogar Jahrtausend. Das klingt doch ganz gut. Ich finde, es ist wirklich eine interessante Frage, die ich mir selber auch noch gestellt habe. Und es gibt aber wirklich keine leichte Antwort. Also wir wollen es auch jetzt nicht in allen Einzelheiten diskutieren. Aber jeder kann für sich kurz mal fragen, warum bekommen wir ein Kind? Ich glaube, das ist nicht so einfach zu beantworten. Warum bekommen wir ein Kind?
Warum hast du ein Kind bekommen?
Ja, ich will nicht, dass du mich das fragst. Deswegen habe ich extra gerade eingeleitet. Das ist nicht so einfach. Also, ja, nein, man hat für sich selber diese ganzen Begründe. Naja, ich möchte einfach auch diese Gene und so weiter einfach vortragen. Ich möchte dazu helfen, dass die Gesellschaft sich weiterentwickelt. Ja, aber das ist nicht wirklich ein Grund. Verstehst du? Es ist kein Grund.
Was?
Ich kann es dir gar nicht sagen. Warum? Das ist die Wahrheit. Ich weiß es nicht.
Aber vielleicht ist es auch ganz okay, dass wir einfach so aus Gefühlen bestehen und es dann einfach auch machen, wenn es sich richtig anfühlt.
Also es ist schön, es ist toll. Man schafft dort Bindung zu einem Menschen. Aber warum? Man kann jetzt 8-mal fragen, warum? Und dann sind wir wirklich am Kern. Aber warum wollen wir denn diese Bindung? Kriegen wir die Bindung nicht woanders? Es ist wahnsinnig schwer zu sagen, warum will ich ein Kind? Warum wollen Menschen 5 Kinder? Warum? Sag's mir.
Also bei Freundinnen von mir, die eine hat 5 Kinder und die anderen, also da waren, aber die letzten sind Zwillinge, die waren auch eher ungeplant, trotzdem Wunschkinder so. Mhm. Und die anderen, ich habe 2 Freundinnen, die haben 3 Kinder und da war das nach dem zweiten Kind auf jeden Fall so, dass sie gesagt haben, ich fühle mich noch nicht vollständig. Die wollten noch unbedingt ein drittes Kind haben. Es ist sowas, ja, was genauso wenig wie ich eben so einen Kinderwunsch kenne, gibt es das wohl auf der anderen Seite schon, dass der da ist. Und es ist so ein bisschen so wie, ich sehe es inzwischen fast ein bisschen so wie Hetero- und Homosexualität, mhm. wie so ein Spektrum mit 2 Polen. Auf der einen Seite sind die sagen, sie wollen auf gar keinen Fall Kinder. Auf der anderen Seite sind die sagen, ich will auf alle Fälle Kinder. Und dann gibt es halt Leute wie mich, die sind da in der Mitte. Und das ist halt das große, weite Feld von Zweifeln, Ambivalenz. Ich kann mir beide Lebensmodelle vorstellen.
Wie gut kannst du dich denn generell entscheiden?
So sehr schlecht.
Im Leben. Sehr schlecht sogar.
Ah, kommt drauf an. Also bei so Dingen wie, welches Airbnb nehmen wir oder welche Couch will ich haben, super schnell.
Oh, das ist aber gut.
Aber bin ich pragmatisch. Da bin ich sehr pragmatisch, weil ich denke, wie groß ist der, die Kosten sind ja nicht hoch. Ne? Also das ist ja, dann ist es halt, ja, das Geld ist jetzt nicht im Übermaß bei mir vorhanden, aber es ist trotzdem so, dass mir Geld nicht so wichtig ist. Dann ist halt irgendwie 500 Euro, jo, dann ist es halt so. Ne? Aber bei so Dingen wie, ja, bei so ein paar Sachen, die halt so bleiben, wie so ein Kind.
Ja, und was noch? Also was bleibt noch außer einem Kind?
Job vielleicht, Wohnort, sowas.
Stimmt.
Wo man sich so für eine Sache entscheiden muss. Job, Partner und
Kind. Achso, da fällt es dir schwer.
Kind, da fällt es mir richtig schwer, weil da ist ja, da muss man sich ja für eine Sache entscheiden. Deswegen schreibe ich auch am Ende von meinem Buch, dass so Polyamorie vielleicht auch eine gar keine so schlechte Sache ist, wobei ich dann noch nicht so richtig weiß, ob das dann doch gut ist. Naja.
Aber es ist auf jeden Fall eine Stärke, dass du dich in den kleinen Dingen ganz gut entscheiden kannst. Und in Zeiten von Netflix, weißt du, wo man denkt, what? Und was soll ich da noch alles aussuchen? Also da kann ich nur sagen, das ist eine Stärke. Also das ist schon mal eine sehr gute Prädisposition, um vielleicht doch noch während der nächsten 30 Minuten diese Kinderfrage zu klären.
Ja, das machen wir einfach heute. Also, habe ich jetzt 3 Jahre lang nicht geschafft, aber heute, ja, also, ich finde ein guter Tag dafür.
Alle, die uns zuhören, werden abstimmen.
Ja.
Dann. Also,
vielleicht muss ich es einfach nach außen verlagern.
Interessant, was du aber auch gerade gesagt hast über deine Freundin, die gesagt hat, ich fühle mich noch nicht vollständig. Ist es nicht vom Menschlichen her, wenn wir so von der Glücksforschung sprechen, ein komplett falscher Ansatz? Denn für unser Glück können wir doch eigentlich nur selber verantwortlich sein. Aber sein Glück von jemand anders abhängig zu machen, auch wenn vielleicht ein Kind das Edelste ist, ja, ist ja eigentlich nicht gesund.
Ja, ich kann jetzt für die beiden natürlich nicht sprechen, so. Und ich weiß auch nicht, ob sie genau gesagt haben, vollständig. Ich will nur, weil ich so ein bisschen immer, ich habe immer so ein bisschen Angst, dass ich da für Leute spreche und die sagen dann, ich hätte aber ganz anders formuliert oder so, dann fühle ich mich irgendwie komisch. Aber natürlich weiß ich, worauf du hinaus willst.
Also es ist nicht die Freundin mit den 5 Kindern, es ist die Freundin mit den 6 Kindern, über die wir jetzt sprechen.
So.
Weißt du?
Genau. Und eine ganz entfernte Bekannte. Hm? So. Ja. Ich glaube, all meine Freundinnen finden auch noch Sinn in was anderem. So, das finde ich ganz wichtig auch. Da habe ich mir auch die Frage gestellt, so gibt es irgendwie Sinn nur in Kindern? Und nee, so turns out, die würden auch verrückt werden, wenn sie nur noch Vollzeitmama wären und sonst in ihrem Leben nichts mehr wäre. So. Mhm. Und ja, ich gebe dir natürlich recht, dass wir nicht das verlagern wollten darauf. Aber ich glaube, es ist auch schön, Kinder zu bekommen und dann mit denen Glück zu empfinden. So würde ich es eher sehen. Mhm. Und ja. Die jetzt sind auch alle nicht so, dass sie sagen, oh, die müssen im Alter irgendwie auf mich aufpassen und mich pflegen. So, das
wäre ein ganz rationaler, auch gar nicht so verkehrter Gedanke,
ist
dass da jemand ist, der dich in deinem Lebensende begleitet.
Ja.
Möglicherweise ist es für viele auch ein Argument, sie sind sich dessen nur nicht bewusst.
Mhm.
Aber im Unterbewusstsein schwingt das eventuell mit, dass man am Ende des Tages, des Lebens, nicht so alleine dasteht, sondern im besten Falle jemanden hat, der einen doch noch begleitet.
Ja.
Und das ist dann halt derjenige, den du ins Leben begleitet hast, also in der perfekten Vorstellung. Ja, halte ich jetzt gerade für möglich, dass das definitiv auch ein Argument ist, aber das ist auch so rational gedacht. Eigentlich, wenn man Kinder kriegt, ist man in einer ganz anderen Lebensphase, dann denkt man eigentlich da nicht dran.
Genau, deswegen, und ich glaube auch, meine Freundinnen würden auch alle nicht sagen, deshalb habe ich ein Kind bekommen. So, das erwarten die auch nicht. Ich finde auch generell, glaube ich, kann man auch, nur weil man ein Kind geboren hat, nicht von dem Kind erwarten.
Das ist, glaube ich, gar nicht.
Ja.
Man muss es idealerweise komplett ins Leben entlassen und dann guckt man mal, wie die Bindung wird.
Ja, wahrscheinlich schon. Ne?
Auch die Frage des Sinns hast du gerade angesprochen. Ist Kinder bekommen der Sinn des Lebens? Weil man ja damit auch sozusagen die Aufgabe übernimmt, die Menschheit voranzutragen. Mhm. Sind alles vernünftige Gedanken, aber ist es unsere Aufgabe, für die Fortpflanzung zu sorgen, mitzusorgen. Ich meine, hier ist keine Kritik jetzt an dir zum Beispiel, denn es gibt ja genug, die Kinder bekommen. Also nicht jeder muss.
Ja.
Aber ist es auch Aufgabe des Menschseins?
Boah, das find ich nicht. Und ich finde auch, wenn Menschen auf gar keinen Fall Kinder wollen in ihrem Leben, dann, also sagt auch Professor Dr. Claudia Rahnfeld, die darüber forscht, die sagt so, auch als ein Argument, wie man will doch wohl nicht von kinderlosen Frauen, die sagen, ich will kein Kind haben, warum sollte man denen sagen, so hey, bekomm doch jetzt ein Kind für die Gesellschaft. Und ich habe mit einem Philosophen darüber gesprochen, der sagt, es ist auch eine sehr biologistische Ansicht, zu sagen, oh, wir müssen alle Kinder bekommen, nur weil du es machen kannst, musst du es ja nicht machen. So. Und viele können ja auch keine Kinder bekommen, haben dann ihre Aufgabe nicht erfüllt. Also ich glaube, man kann auch eine andere Aufgabe übernehmen. Und ich versuche gerade eher Zeit mit den Kindern von meinen Freundinnen zu verbringen.
Was macht es denn mit dir, wenn mal wieder eine Freundin zu den 80% überläuft, die eben Mutter werden?
Macht das mit mir? Also bei ganz vielen war das so vollkommen in Ordnung für mich. Aber vergangenes Jahr hat mir eine sehr enge Freundin von mir erzählt, dass sie schwanger ist. Also ich habe das quasi entdeckt, wie auch immer, so eine andere Geschichte. Und da war ich
aber
richtig...
Aber eine gute Geschichte.
Nee, wir waren in der Therme, an der Pooltherme und an der Poolbar. Und ich dachte natürlich, wir trinken jetzt so ein Sektchen oder sowas. Und sie schaute so verdächtig lange auf die alkoholfreien Cocktails. Und ich war so, bist du schwanger? Und sie so, ja. Und ich war wirklich entsetzt. Und ich war erstmal so krass. Und krass kann ja bedeuten, was zur Hölle oder krass cool. Mhm. Und wir haben darüber viel geredet, dass ich einfach super Angst hatte, dass unsere Freundschaft sich verändert und.
Berechtigterweise. Also genau. Ich meine, beste Freundin ist beste Freundin. Aber ganz ehrlich, mit jungen Eltern kannst du als Nichteltern nichts anfangen. Weil die Themen sind, muss ich dir nicht erzählen, du hast es ja zigfach erlebt, die Themen sind andere. Ja. Anderer Fokus und vor allem einfach andere To-Dos, die so erledigt werden müssen den ganzen Tag. Für das andere ist überhaupt gar keine Zeit mehr. Und es ist wirklich schwer. Man kann mit jungen Eltern theoretisch nichts anfangen. Es ist so.
Ja, ich muss echt sagen, dass bei ihr ist es aktuell zumindest noch so, dass wenn wir uns sehen, dann sprechen wir auch über andere Dinge. Ich glaube, weil sie auch einfach den Input braucht, was anderes mal zu hören. Weil halt auch diese Mutti-Blase dann halt auch ihr schnell zu langweilig wird.
Ja,
so.
Sie ist auch etwas älter oder etwas jünger noch?
Sie ist jetzt 43.
Okay, also ein bisschen älteres Segment.
Ja.
Ne, wenn du da mit den 25-Jährigen da zusammen bist, ne, da, ja. Klar, dann da hast du Glück. Dann braucht die dich.
Ja, ich glaube halt, dass es schon auch wichtig ist, oder das habe ich auch so irgendwie recherchiert, dass man sich auch freut als Mütter, wenn man noch Kontakt zu Personen hat, die einem auch kennen, als man noch nicht Mutter war. Mhm. Und die noch das alte Ich so verstehen und man da auch eine andere Facette von sich wieder zeigen kann.
Ja,
so, aber ja, natürlich, also ich natürlich macht's die Freundschaft nicht einfacher, aber es macht sie nicht unmöglich und da hatte ich irgendwie Angst davor. Und bei ganz vielen Freundinnen war es aber so, dass ich das einfach wusste, dass es passiert und deswegen war ich so drauf vorbereitet. Nur bei der war ich so, wirklich bin ich aus allen Wolken gefallen.
Ja, komm, mit
so,
43, da warst du doch schon auf der guten Seite.
Ja, so. Und dann, aber jetzt ist es total schön, dann denke ich ja schon auch immer noch, dass ich will ja später in so einer Alters-WG wohnen, am liebsten auch mit denen allen, irgendwie mit einem Teil davon zumindest. Und dann denke ich mir so, ja, ist doch super praktisch, wenn die alle Kinder haben, vielleicht kann mir dann doch vielleicht das ein oder andere Kind doch noch die App einstellen, die ich nicht mehr kenne oder wie das dann bis dahin heißt.
Ja,
aber es ist vielleicht auch quatschig natürlich, aber so ist mein Plan.
Oder du wirst doch noch selber Mutter. Ich habe eine Freundin, die ist mit 49 zum ersten Mal Mutter geworden und ich glaube mit 51 das zweite Mal.
Aber schon dann Eizellen eingefroren.
Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Wir sind dazu noch nicht gekommen, das zu besprechen. Ich ging ehrlich davon aus, dass nicht.
Das, also vielleicht.
Hast du ein Zelt eingefroren schon?
Ich habe keine.
Social Freezing?
Ja.
Mit 35 wäre es ideal gewesen, oder?
Wäre ideal gewesen. Ich habe auch drüber nachgedacht. Und dann aber dachte ich so, nee. Und es nutzen tatsächlich nur 6-10% der Frauen nutzen diese eingefrorenen Eizellen. Ich finde es trotzdem cool, wenn man es machen kann. Ist natürlich finanzielle... Ja. Sache, muss man auch irgendwie sich leisten können. Aber viele Freundinnen von mir haben das inzwischen, Eizellenkonto.
Und du hast jetzt eine Literaturagentin, jetzt kommst du auch quasi in den finanziellen Spielraum wieder rein.
Ja, nein, aber ja. Es klingt immer noch so. Ich glaube auch daran, immer wenn ich das höre, denke ich auch, dass ich da wäre und dann schaue ich mein Konto und merke so, ach so, ganz komisches Gap ist da,
ja.
Textbildschere.
Dieser Akt des Kinderkriegens, um den kein Mann eine Frau beneidet, also... Welche Rolle spielt der? bei deiner Wankelmütigkeit oder bei deiner Unentschlossenheit. Obwohl, ich habe immer das Gefühl, eigentlich weißt du, was du willst. Du hast nur ein schlechtes Gewissen, ob du es durchziehen darfst. Aber eigentlich weißt du. Ja. Und irgendwann wird es ja dann auch wirklich zu spät.
Ist ja jetzt dann auch vielleicht ist es schon zu spät.
Vielleicht ist es schon zu spät.
Also für mich ist das überhaupt keine schöne Vorstellung, schwanger zu sein. Was aber auch Freundinnen von mir haben, die sagen so, ah doch, dann ist das, ich will das mal erleben und das, ne, so. Und ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich mir denke, das fühlt sich vielleicht an wie ein Alien. Dann denke ich mal so, die Hormone regeln dann. Vielleicht so, und aber so, ich glaube auch, dass ich dazu tendieren würde, keine Ahnung, Wassereinlagerung des Todes zu haben und alles wäre ganz schlimm bestimmt. Wüsste ich ab Tag 1 Übelkeit. So, ja, nee, fände ich jetzt, und auch eine Geburt, bin ich jetzt auch nicht traurig drüber, das nicht erleben zu dürfen oder müssen dann eher.
Welche Rolle hat gespielt, dass du ein Scheidungskind bist zum Beispiel?
Ja, also weiß ich nicht, ob...
Also ich ging jetzt nicht davon aus, aber, ja, aber also man weiß es nie, ob es im Unterbewusstsein...
Genau, das weiß man ja nie, ne?
Nur die Experten, die TherapeutInnen, die wissen das halt.
Ja, die wissen das halt.
Die PsychologInnen, die wissen es, ob das Unterbewusstsein da bepflanzt wird.
Ja, auch in Studien wird jetzt eher gesagt, so Frauen, die von vornherein wussten, dass sie keine Kinder wollen, dazu gehöre ich ja nicht, die haben in der Regel ganz normal funktionierende Elternhäuser. Fand ich ganz spannend, dass die Herkunftsfamilie weniger Rolle spielt. Mhm. Und dazu habe ich aber auch viele Freundinnen gefragt, so hey, hat es bei dir eine Rolle gespielt? So, und dann sagen die so, also manche sagen ja und andere sagen nein. Also manche sagen, ey, wenn ich meine Familie angucke, dann hätte ich auf gar keinen Fall ein Kind bekommen. Und andere sagen, ja, wenn ich meine Familie anschaue, dann wollte ich sowas auch haben. Also das ist auch hier, es gibt irgendwie nicht, wie du es vorhin schon gesagt hast, nicht die eine Wahrheit wahrscheinlich.
Nein. So. Was du auch erwähnst in dem Buch, du hast ja mit Ende 20 einen bösartigen Lungentumor gehabt, mit großer Operation. Mhm. Ich glaube, ein Drittel von der Lunge fehlt im Augenblick.
Ja.
Hat das irgendwas auch bewirkt, dass du keine Lust hast auf weitere körperliche Eingriffe, dass dieser Körper unversehrt bleiben soll?
Nee, ich glaube, das hat tatsächlich nicht so was damit zu tun. Es ist eher so, dass ich dann erstmal danach sehr kurzfristig orientiert war und mir geschworen habe, dass ich nie wieder eine Diät mache. So, weil ich mir dachte, so, ich will nie wieder auf so kleinen Quatsch-Dinge tun. Das waren vielleicht, aber nicht jetzt auf Kinder kriegen, hat das, glaube ich, keinen Einfluss gehabt.
Nein. Aber es war eine Situation, die dir gezeigt hat, was Kernfamilie, jemand, der wirklich immer für dich da ist, bewirken kann. Eigene Kinder haben, die natürlich auch dann auch immer da sind. Wir haben es vorhin schon kurz so angedeutet, aber jemanden zu haben, der eben in einem doch engen Familienrahmen, wir können nachher über alternative Modelle, die auch ganz toll sind, sprechen, aber diese klassische Kernfamilie, da Mutter, Vater, meinetwegen auch Geschwister, die sind wirklich dann meinetwegen von morgens bis abends an deinem Bett, weil es ist Familie. Da fängt man schon an zu überlegen, ganz kurz, oder?
Das ist ja auch immer so mein großer Punkt, dass der große Punkt, der ja für Kinder spricht, ist diese Bindung. Ne, diese bedingungslose Bindung, die man empfindet. So.
Die ist ein High eigentlich. Also, die ist auch oft ein Low später. Aber gerade erstmal, eigentlich im Unterbewussten, ist es vielleicht die mächtigste Bindung der Welt.
Ja, das glaube ich, das schreibe ich auch so und das glaube ich auch. Trotzdem glaube ich natürlich, dass man, also es ist halt einfach, muss man erstmal fühlen, Kind zu wollen. Ja. Das ist so, also dass wenn man ohne Babyfieber jetzt, dann deshalb, weiß ich nicht, das ist so.
Babyfieber oder, klingt immer so wie Kindsfieber. Ja. Und ich denke mal, wieso meinst du Babyfieber? Ach so, das ist Babyfieber, ich verstehe jetzt Babyfieber.
Ja, ist ein bisschen doof.
Das klingt aber erst so wie eine Krankheit, also wie Kindsfieber oder Kindsbettsfieber. Wie heißt das? Na, woher sollst du das wissen?
Woher soll ich das wissen? So nämlich.
Kindbettfieber.
Aber das ist natürlich, und das vielleicht gibt es dann auch irgendwie Momente, in denen das später so ist, dass ich denke, ach, jetzt hätte ich es vielleicht doch machen sollen. Weiß ich nicht, das kann ich dir nicht sagen, aber trotzdem glaube ich, dass man halt zuerst muss man, und ich wehre mich aber trotzdem auch ein bisschen dagegen, dass man dann denkt, dass man einsamer ist, weil tatsächlich auch hier, habe ich recherchiert, ich weiß, sage ich jetzt ein bisschen zu oft schon, aber dass Einsamkeit, Schutzfaktoren vor Einsamkeit ist eine Ehe tatsächlich, also eine lange Partnerschaft, Bildung und auch gute Finanzen. So, jetzt, wir reden, gut, und Gesundheit natürlich auch. Aber es geht, also man kann besser am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, wenn man eben diese, oder man ist weniger einsam, wenn man diese Faktoren hat. So. Und Kind ist jetzt kein ausgewiesener Schutzfaktor vor Einsamkeit. Nein. So. Und deswegen, ich würde mir generell wünschen, aber das ist wahrscheinlich, so ein bisschen wie Weltfrieden wünschen, 90er Jahre Models oder sowas, dass wir als Gesellschaft wieder ein bisschen näher zusammenkommen und dass man dann doch wieder mehr füreinander da ist. Und deswegen wünsche ich mir später einfach auch, deswegen glaube ich schon, dass Community einfach relevant ist. Und du wohnst ja so ein bisschen auf dem Dorf und ich komme ja vom Dorf. Dass man sich wieder mehr kennt und dass man dann nicht so anonym ist und dass dann vielleicht doch das so ist. Und bei meiner Oma, die braucht auch viel Unterstützung inzwischen. Da sind zwar die Kinder da, aber die braucht auch ihre Nachbarn, die braucht auch ihre Freundin, die braucht auch den Pflegedienst. Und das sind alles Bausteine, die da sind. Und es würde auch ohne die Kinder gehen. So, das ist auch die Realität. Ne? Und ich hoffe, dass wir bis dahin auch noch im Pflegesystem irgendwie leben, was das alles möglich macht. Und natürlich ist es wichtig, dann Menschen da zu haben, mit denen man lachen kann, mit denen man die Hand halten. Und ja, ich hoffe halt, dass ich genug Zeit investiere dann trotzdem in Bindungen, in die Bindung auch vielleicht mit den Kindern von meinen Freundinnen oder in die mit meinen Freundinnen und Partner oder was auch immer, sodass dann meine Cousine ist da, die ist auch Einzelkind, das heißt, wir sind so sehr eng aneinander, die ist 10 Jahre jünger als ich, vielleicht kriegt die ein Kind, vielleicht ist dann, man weiß es nicht,
ja.
Who knows, ich habe keine Glaskugel, aber ja, natürlich gebe ich dir recht, die Bindungsthematik ist das, was auch, was das Zentralste für mich wäre.
Ja, ne?
Ja.
Reue hast du angesprochen. Werde ich es bereuen? Mhm. Was sagen denn die Studien, was sagen die ExpertInnen von Frauen, die keine Kinder bekommen haben?
Ja.
Ja, die alleine dann mit oder ohne Partner alt geworden sind. Was sagen die am Ende des Lebens? Wie viele bereuen es wirklich?
Also es gibt tatsächlich nicht so, die sagen vielleicht dann sowas wie, ja, ich wünsche mir jemanden, der sich mit Technik auskennt. Aber die sagen dann eher, nee, ich bin happy mit dem, was ich habe, weil man kennt die andere Seite ja auch nicht. Da gibt es tatsächlich nicht dieses Bereuen, ist nicht so, wie man sich es eigentlich denken würde. Es gibt eher auf der anderen Seite dieses Regretting Motherhood-Phänomen, wo man tatsächlich weiß, dass 20% ihre Mutterschaft ja bereuen. Nicht die Kinder, aber das, was am Muttersein dranhängt.
Okay, also 20%.
Ist super viel, ne?
Ja, ja, ich finde, es geht eigentlich noch.
Boah, ich dachte, jede fünfte Mutter finde ich schon krass, weil Regretting ist auch was anderes, als bereuen ist was anderes, als ab und zu ambivalent sein und denken, boah, jetzt hätte ich gerade Bock, mal ein paar Tage alleine zu sein.
Ja, das stimmt, das sind bereuen eine, ist schon hart.
Also wird es zumindest in der Studie nochmal härter definiert, ne? Beziehungsweise nicht in der Studie, sondern es wird in dem Buch von Ona Donoth, die diese Studie rausgebracht hat, so definiert, dass eben Zweifel oder Ambivalenz ist nicht das gleiche wie Reue. Und zum Thema Reue habe ich mit einem Bereuenforscher aus den Niederlanden gesprochen. Und
gibt es einen Reuenforscher.
Ja, der ist Soziologe und
also,
das ist so ein Thema, was halt so, genau, so. Genau. Und der hat zu mir gesagt, dass erstmal die Altersmilde einsetzt und dass aber auch Fakt ist, dass wir Menschen so viele Entscheidungen am Tag treffen und auch große Entscheidungen treffen. Und natürlich wird es so sein, dass wir nicht alle richtig treffen. Also wir haben immer am Ende was zu bereuen und dann hängt es so ein bisschen davon ab, wie wir damit umgehen. Und dadurch, dass ich eine Zweiflerin bin und auch gut mal im Defizit denken kann, werde ich vielleicht auch ein bisschen mehr bereuen als andere Leute, würde aber vielleicht eine Mutterschaft auch eher bereuen. Also ich glaube halt auch sehr daran, dass man sich immer selbst mitbringt. Und wenn man sich selbst mitbringt, dann bringt man sich ja in jede Situation selbst mit, also in die der Mutterschaft oder auch in die der Kinderlosigkeit und dann gibt's immer was zu bereuen.
Ja. Also das heißt, bei denjenigen, die keine Müttern werden, gibt's keine wirklichen Zahlen. Also da gibt's wenige, die sagen, am Sterbebett sagen, ich wünschte, ich wäre Mutter geworden. Eher nicht.
Die haben die nicht am Sterbebett gefragt.
Nein,
das
ist nur später
so, genau,
dann.
Ja, genau, genau. Und da war nicht die Antwort das, nein.
Sondern, ist ja interessant eigentlich.
Super interessant.
Super interessant sogar, dass eigentlich viele Leute das jetzt nicht unbedingt später bereuen, dass sie keine Kinder bekommen haben. Und auf der anderen Seite sind es von denen, die Mütter geworden sind, sind es dann 20%, jede fünfte, ja. Aber vier von fünf bereuen es immerhin nicht.
Ja.
Finde ich ganz gut. Okay, du hast über diese Entscheidung gesprochen, die man ja dann irgendwann treffen muss. Und es ist sehr schwer, da eine eindeutige Antwort zu finden, weil man natürlich diesen ganzen gesellschaftlichen Erwartungen und dem Druck und so ausgesetzt ist. Dazu braucht man natürlich Strategien, die einem helfen, die gesellschaftlichen Erwartungen, die sind, einfach zu trennen von dem, was ich wirklich will. Und wir wissen ja ganz oft gar nicht, was wir wirklich wollen. Wie mache ich das am besten? Woher weiß ich, kommt dieser Wunsch, keine Kinder zu bekommen oder Kinder zu bekommen, kommt der wirklich aus mir oder versuche ich irgendjemandem zu genügen? Was ist deine Strategie?
Also ich glaube, dass es bis zum Letzten kann man es wahrscheinlich nicht schaffen, das ganz auseinander zu dividieren. Und was man machen kann, da gibt es so Kinderfrage-Coachings, also Klarheiten der Kinderfrage heißen die oder so. Und da werden dann Fragen gestellt, zum Beispiel wie, dass man eher eine Hinzu-Entscheidung trifft. Also eher aus der Freude heraus und nicht aus der Angst. Also nicht aus der Angst von, ich bin später mal einsam, ich bereue das. und so weiter, sondern eher Richtung, was wünsche ich mir denn? Wie soll mein Leben in 10 Jahren aussehen und positiv? Also ne, worauf freue ich mich so?
Ja.
Und ich freue mich halt auch über Freiheit und Selbstbestimmtheit. Ja. So, das ist sowas, was in meinen Kopf dann kommt. Und das kann man egoistisch sehen, man kann genauso gut sehen, dass Elternschaft egoistisch ist. Da bin ich mal so ein bisschen, ne? So. Aber und dann, man könnte auch Sachen machen wie versuchen, die eigenen Stimmen im Kopf ein bisschen auseinander zu dividieren, zu überlegen, wessen Stimme ist das eigentlich? Ist es die von meiner Mutter, von meiner Oma? Ist das die von der Gesellschaft? So, das
aber,
sind so.
Ah ja, aber woher weiß ich das? Wie erkenne ich das? Wie komme ich wirklich an mein Innerstes?
Ja, da,
mit, was mit, will ich eigentlich?
Schon mit diesen Fragen ein bisschen so. Aber natürlich, glaube ich, würde ich schon sagen, dass man sich überlegen muss, was fühle ich denn, wo sehe ich mich in 10 Jahren? Wie soll mein Leben da aussehen? Und vielleicht schafft man dann auch, ich habe inzwischen halt auch gelernt, ich wollte ja so unbedingt Klarheit haben, wissen, was ist meine eigene Wahrheit. Und inzwischen habe ich eher den Frieden damit gefunden, dass es vielleicht nicht die eine Wahrheit gibt bei mir, sondern es ist eher dieses, dass beide Lebensmodelle Vor- und Nachteile haben und ich mich in beidem aufs Gute oder aufs Schlechte konzentrieren kann. Und in beidem wird Tragik, Komik, Herausforderung, Schönes, Ätzendes, alles sein.
Ja, diese Gleichzeitigkeit, auch der Gefühle, es wird ja immer sehr groß geschrieben in der heutigen Zeit. Und das ist eine sehr gute Sache. Es gibt nicht das eine oder andere, sondern es ist beides da, auch gleichzeitig. Und in dem Fall heißt es ja auch, beide Entscheidungen sind dann auch irgendwie okay, oder?
Genau.
Ja, man kann mit und ohne Kind glücklich werden.
Ja, es ist halt, es bleibt immer eine Restambivalenz da, aber ich bin mir sehr sicher, dass beide Entscheidungen genau Vor- und Nachteile bringen. Und das kann, in manchen Lebensphasen hat man mehr Nachteile vielleicht, dann in anderen hat man mehr Vorteile und dann ist es halt so. Aber ja, natürlich und trotzdem ist es so, dass Liebe eine unfassbare, unendliche Gewalt hat. Das wissen wir, glaube ich, alle. Ja. Ne? So.
Liebe ist alles. Habe ich in einem Songtext gehört.
Liebe ist alles, können wir dann einspielen. Und jetzt, der Hit aus dem, ja. Genau, deswegen ist es schon einfach auch was sehr Großartiges und trotzdem heißt es halt nicht, dass man kein Leben voller Liebe haben kann, wenn man kein Kind hat.
Du hast auch jetzt gerade diese zwei Werte angesprochen schon. Freiheit, Unabhängigkeit, Selbstverwirklichung. Mhm. Das sind ja drei Punkte, die eigentlich unsere heutige Zeit charakterisieren. Mhm. Das macht ja fast jeder. Und insofern finde ich das eigentlich auch ganz gesund, wenn man sich gegen ein Kind entscheidet. Denn man ist ja selber für sich verantwortlich. Man ist doch selbst für sein Glück verantwortlich. Früher hat man immer gesagt, jeder ist seines Glückes Schmied. Mhm. Und es war irgendwie früher so ein Spruch. Mhm. Und heute aber, wenn man so verschiedene TherapeutInnen so gehört hat, dann weiß man, nicht dein Partner ist dafür verantwortlich, dass du glücklich bist. Das kannst nur du selbst machen.
Und trotzdem sind wir soziale Wesen und brauchen natürlich die anderen. Aber ich habe gerade gestern mit meiner Lektorin gesprochen. Mhm. Ich habe nicht nur eine Literaturagentin, sondern auch eine Lektorin.
Es läuft bei dir.
Ja, so. Und die meinte so, dass ihr ein bisschen aufgefallen ist, jetzt gerade mit den Frauen, mit denen sie spricht, dass immer mehr Frauen bewusst wird, dass dieses You can have it all eben nicht funktioniert. Und dass man es lange versucht hat, dann zu sagen, nee, habe ich halt einen Vollzeitjob und ich habe aber auch noch Kinder. Und hier auch wieder, ich sage ja ganz oft so, ja, Vater wäre ich wahrscheinlich easy geworden, Mutter weiß ich nicht. Das ist schon auch was, weil ich selbst wüsste, ich hätte einen wahnsinnig großen Anspruch an mich selbst. Mit diesem ganzen Geheimwissen, was ich dann ja auch denken würde, was ich alles machen muss als Mutter. Und das ist schon auch ein krasser Druck, der da trotzdem von der Gesellschaft, der auch nicht jeden Morgen um 5 uns labert wird, aber wir es halt irgendwie spüren. Es ist schon da und deswegen dieses, ja, ich wüsste gar nicht, wann ich das noch machen soll, jetzt auch noch Mutter sein. Gut, würde man Platz schaffen, natürlich. Ne?
Ja,
so.
Schon klar, aber dein Leben würde sich radikal verändern. Du könntest, sage ich mal, 60% dieser Dinge könntest du nicht mehr machen.
Erstmal 100% wahrscheinlich oder 90%?
Erstmal 100%, genau. Und dann sind es mal wieder 10 Jahre weiter und dann hast du wieder ein bisschen Zeit für das ein oder andere. Ja. Aber man entscheidet sich dafür ganz krass, das Leben, das man sich erarbeitet hat, das einen glücklich macht auch, dieses Leben zu verlassen.
Ja.
Das ist.
Und das muss man erstmal schaffen, weil ich glaube, mein Leben ist jetzt auch nicht so klassisch gelaufen, hier mit 20 oder nach dem Abi-Studium angefangen, dann den Job darin 10 Jahre gearbeitet, dann habe ich mir zwischendurch noch irgendwie 50 Fernreisen gemacht, also eine Eigentumswohnung gekauft und keine Ahnung, wie auch immer und dann so, jetzt wird mir langweilig, jetzt mache ich mal ein Kind, sondern ich müsste wirklich das hört sich auch so blöd an, weil natürlich nicht alle Leute kriegen jetzt aus Langeweile ein Kind oder sowas, das ist ja Quatsch, aber ich war gar nie in meinem Leben noch so gesettelt. Ich bin an dem Punkt nicht angekommen, an dem vielleicht andere schon waren. Manchmal denke ich so, ja, vielleicht würde ich gerne mit Mitte 50 ein Kind bekommen.
Ja, und dann
geht das aber halt nicht mehr, weil ich bin ja eine Frau.
Social Freezing.
Social Freezing.
Geht das mit Mitte 50 Social Freezing schon?
Ich weiß nicht, hängt ein bisschen davon ab. Also die Kinderwunschklinik, bei der ich war, die sagen, sie machen es bei Frauen bis 45 und danach wollen sie aber ein ärztliches Attest, dass sie die Schwangerschaft noch durchsteht. Du kannst natürlich dann theoretisch, was man machen kann, wäre Leihmutter, das geht in Deutschland nicht, aber du kannst Eizellen von dir dann, die dann eingefroren waren, dann vielleicht da so, theoretisch ja, aber.
Ja, aber so. Nein, mit Mitte 50 ist es vorbei. Und was haben wir denn bei unseren Eltern erlebt, bei unseren Elterngenerationen, wenn wir jetzt über Freiheit, Unabhängigkeit und Selbstverwirklichung reden? Das ist ja das, was die klassischen Mütter damals zur zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts nicht hatten.
Ja.
Zur komplette Aufopferung, Aufgabe aller Ausbildung, die du gemacht hast, weißt du? Nur für die Familie da sein, unterstützen, du bist die Familienmanagerin. Heute hat man ja wenigstens einen netten Begriff dafür. Wozu hat das geführt? Ich meine, die haben keine Selbstverwirklichung gehabt. Die haben noch nicht mal Freiheit gehabt und noch nicht mal Unabhängigkeit. Alles drei hatten die ja in großen Teilen vielleicht nicht.
Ja, das vielleicht hat mich schon geprägt, dass ich eben gesehen habe, meine Mutter hat sehr viel quasi nur gemacht und da wenig an sich selbst gedacht. Und man muss jetzt auch nicht, ich weiß auch nicht, ob ich jetzt hier den Selbstverwirklichungsdrang, den wir alle haben, so irgendwie hochherrlichen oder hochglorifizieren will, das ist Quatsch auch.
Aber er ist sehr trotzdem, stark verwurzelt, glaube ich, in uns allen.
Ja, und natürlich, und das ist ja auch gut so, weil natürlich soll man doch sein Leben so führen, mit dem füllen, was man irgendwie sich wünscht und was man, und wenn dazu schlafen gehört und abends spazieren gehen oder Karriere machen, was auch immer man dann machen will, so, ne? Und ich finde schon, dass jeder das Recht darauf haben sollte, ein bisschen Zeit für sich zu haben. Und natürlich hat man das weniger, wenn man Kinder hat. Und dann hat man andere schöne Dinge, aber ich bin trotzdem, da sehe ich echt immer noch einen großen Unterschied zwischen Frauen und Männern. Und die einzigen Frauen, die ich in meinem Bekannten- und Freundeskreis habe, die das gut hinbekommen, die haben einen ultra krassen Selbstwert. Die wissen wirklich, wer sie sind und die haben sich Männer gesucht, wo sie genau wissen, hey, und ich kann dem auch sagen, du machst hier 50%. Und aber bei denen, die nicht so einen guten Selbstwert haben, da ist es so, dass sie sehr in diesen eben wissen, oh nee, ich muss das aber alles machen, weil das gehört jetzt zu meinen Aufgaben und die haben den Mental Load und das ist okay. Und ich glaube, ich würde zu denen gehören, die leider auch eher auf der Seite wären, dass ich denken würde, ah, das ist schon okay, wenn ich das alles mache. Das ist schon, das muss ich halt machen dann.
Okay. Oder bist du ein unsicherer Mensch teilweise?
Ich bin total People-Pleaserin, ich will Harmonie, ich will, dass es anderen gut geht, ich frage nicht so gern um Hilfe. Und dann bin ich ein Kontrolletti auch ein bisschen. Also ich wüsste, dass da viel, und dann bin ich auch eine Macherin. Ich bin auch schnell ein Ding. Das sehe ich bei meiner Mutter immer, die ist die Einzige, die schneller ist als ich. Weil da lasse ich alles fallen zu Hause immer. So, und dann räumt die Sachen weg tatsächlich immer noch, jetzt auch. Aber ansonsten ist so, und deswegen wüsste ich, wie, wenn die andere Person nicht super proaktiv immer sich die Aufgaben krallen würde. Man kommt ja dann auch oft in so eine Rolle, dass man dann sagt, wenn der andere schon macht, dann ist auch okay.
Du darfst keine Kinder kriegen. Wirklich, wenn du glücklich bleiben möchtest, du darfst nicht.
Glaubst du das?
Ja, also, aber es ist nur eine Vermutung.
Ja. Wir hatten ja vor, in dieser halben Stunde das zu klären. Guck Haken dran.
Ich würde sagen, die Sache ist entschieden.
Ja, super.
Ja.
Ich finde es auch gut, wenn ich es nicht selber entscheiden muss. Nee, ein bisschen finde ich es gut.
Ja, du kannst ja eigentlich schon relativ gut entscheiden. Als wir gerade darüber gesprochen haben, habe ich mich nämlich gefragt, gehörst du zu den Maximizern oder zu den Satisfizern? Das sind ja so die zwei Entscheidungstypen. Und ich habe neulich nämlich erst vom Gehirnforscher darüber gehört, wer glücklicher von den beiden ist.
Ich weiß
auch. Du weißt es auch, ne?
Die Satisfizer.
Die Satisfizer sind glücklicher. Das sind nämlich die, die schnellere Entscheidungen treffen. Die Maximizer, die wollen aus allem das Maximale rausholen und die lesen jeden, meinetwegen Testbericht oder was auch immer. Und am Ende treffen sie eine Entscheidung. Aber diejenigen, die eine schnelle Entscheidung treffen, die vielleicht nicht so ein geiles Apartment für den nächsten Urlaub hervorbringt, die sind glücklicher mit ihren Entscheidungen als die Maximizer, die immer das meiste rausholen wollen.
Weil sie nicht alles kennen, weil sie nicht vorher gesehen haben, ach ja, aber da ist noch der Pool und da wäre das besser und da war das besser. Genau. So, genau.
Genau, und der Maximizer hat sich für was entschieden, auch geile Location, aber er kennt auch die ganzen anderen geilen Location, weil er so recherchiert hat und überlegt dann, während er noch am Pool liegt oder auch sie, ja, das andere wäre vielleicht aber auch geil gewesen und so. Und ich fand das mega ermutigend, schnellere Entscheidungen zu treffen.
Okay, wenn man es kann. Ich meine, ich habe jetzt einen Podcast, eine Staffel darüber gemacht, ein Buch geschrieben. Jetzt sitzen wir hier. Ich habe die zweite Staffel, zu dem Thema kommt. Wobei ich da mit Menschen darüber spreche, wie die Kinderfrage ihr Leben beeinflusst hat. So, ja. Geht ja nicht mehr um mich. So, von dem her würde ich sagen, da bin ich halt versuche ich ja eine krasse Maximizerin zu sein und merke aber, dass es halt ja mich gar nirgends hinbringt. Also ja, ich bin da, finde das total spannend, fand das Konzept auch mega spannend und holt mich total ab und ich habe jetzt gerade, ja, ich mache das gerade weiter. Also ich versuche in allen Bereichen Satisfizerin zu sein, weil das Spannende ist ja, dass nämlich, also beim Kinderkriegen ist es ein bisschen schwieriger, aber gerade wenn es um Jobs geht oder um andere Dinge, wo ich dann eher zum Maximizen tendiere, ist es total spannend, dass die Satisfizer nämlich doch am Ende beim Maximum ankommen, weil sie auf dem Weg immer weiter maximieren. Also keine Ahnung, du nimmst halt Job 1 an, hast wahrscheinlich die 5 angeschaut und dann landest du irgendwann bei Job 2 und bei Job 3 und Job 4. Das hast du jetzt nie gemacht, weil ich habe schon gehört, dass du ja seit immer einen Job machst.
Ja,
ganz, aber der ist ja auch sehr vielfältig, ne?
Ja, so. Das stimmt.
So. Und dann landen sie trotzdem bei Maximum irgendwann, weil sie sich eben langsam hocharbeiten.
Interessant. Und was sind das für Dinge in deinem Leben, wo du schon das Satisfizen versucht hast?
Jetzt zum Beispiel gerade bei der Wohnungssuche.
Ja.
Da habe ich gedacht, jetzt gucke ich gar nicht mehr. Ich gucke jetzt so und so viele Wohnungen an und die, wenn mir eine zusagt und die sagt mir zu, also und die sagen mir umgekehrt zu, ne, dann nehme ich die.
Dann nimmst du die. Das stimmt, man soll sich als Satisfizer, glaube ich, auch einfach so die 3 Punkte aufschreiben, die man erfüllt haben möchte. Mhm. Und wenn man dann aber eine findet, die dieses erfüllt, dann nimmt man sie auch einfach.
Ja.
So einfach kann es sein.
Ja. Da habe ich das zum Beispiel gemacht. Oder ich mache das oft auch bei vielen Sachen bin ich auch Satisfizerin. Was zum Klamotten, was ich schon gesagt hier, Hotel, dies, das. Ja.
Auch bei Ananas, oder?
Bei Ananas.
Kann ich total schnell für Ananas entscheiden.
Ah, finde ich ein bisschen pelzig, da habe ich ein bisschen Allergie-Thematik. Aber ansonsten, ja.
Zum Schluss nochmal, du hast es vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, wie das aussehen könnte. Aber dein Wunschszenario. Mhm. Für alt werden ohne Kinder. Mhm. Wie sähe dieses Szenario aus?
Ich würde mir total wünschen, dass ich genug Geld hätte, um eben sowas zu kaufen, also um in der Wohnung zu sein oder auch nur in einem großen Zimmer und da wohnen dann noch mit mir zusammen in dieser Wohnung oder in diesem Haus dann, wo jeder seine eigene Wohnung hat. Also genau, wohnen dann irgendwie ich mit Freundin.
Ja.
Freundin und ich wohnen da und dann sind so Partner dabei oder auch nicht mehr, wie es auch mal so kommt. Und dann haben wir einen großen Garten, da trinken wir dann Kaffee.
Also es ist eine WG. Also so eine,
Wie
so eine WG?
Genau, ich wünsche mir so eine Alters-WG.
Ja.
Und da könnte das so sein, dass jeder entweder seine eigene Wohnung hat oder man hat eben nur eine große Wohnung und jeder hat sein eigenes Zimmer. Muss mal gucken, wie viel Privatsphäre man sich dann wünscht. Und dann hat man eine große Terrasse.
Ja.
Und dann trinkt man da jeden Tag Kaffee, isst Kuchen oder Tee. Und da ist vielleicht noch ein Zivi dabei. Und dann hat man so, der kümmert sich dann, zieht einem die Thrombosestrümpfe morgens an und gibt einem die Augentropfen.
Ja.
Und dann, wie bei meiner Oma ein bisschen, nur dass man zusammen wohnt. Die hat mich ganz viele Freundinnen und die kommen wirklich jeden Tag vorbei. Und wenn ich anrufe, da sagst du, ha, Verena, gell, rufst gerade nachher nochmal an. Die Freundinnen sind gerade da, wir spielen. Und dann spielen die Rummikub um Geld, was ich richtig witzig finde.
Mhm.
Und dann sind die ja zusammen und erzählen über die letzte Giovanni Zarella-Show.
Ja.
Und über das neue Beatrice Egli-Album und was der Klatsch und Tratsch aus dem Dorf noch ein bisschen ist. Und dann ist ich ganz, ganz sweet. Und so wünsche ich mir das eigentlich, dass ich mit meinen Freundinnen alt werden kann zusammen und Partner und dann eben kommen da die Kinder ab und zu vorbei.
Ja, Moment, ihr seid alles Frauen, die sich kinderlos.
Nee, das glaube ich nicht.
Was? Die sich.
Das sind ja auch Frauen, ganz viele von meinen Freundinnen haben ja auch Kinder.
Also, ja, aber wenn du mit denen überhaupt noch dann befreundet bist, ich glaube, dass sich das auseinanderlebt. Also das funktioniert nicht. Kinderlose Frauen und Mütter, das funktioniert
das
langfristig
ist, das wäre
nicht.
Super
also es wäre ein Club von kinderlosen Frauen dann. Das ist das Realistischste, sag ich dir.
Das glaubst du? Hoffentlich nein. Nein, das
also
glaube ich nicht.
Willst du also wirklich von den Kindern der anderen profitieren? Ohne dass du es selber dazu beigetragen hast.
Nein, aber ich will, guck mal, das ist ja, du bist so, jetzt meint er natürlich nur halb ernst.
Ich will dich provozieren.
Das will er natürlich. Ja. Nee, tatsächlich sehe ich ja, dass ich gerade umgekehrt, und es soll ja eigentlich, also natürlich ist Geben und Nehmen ein wichtiges Grundprinzip aus unserer Gesellschaft, aber aktuell ist es so, dass ich zum Beispiel zum See fahre mit meinen Freundinnen, die Kinder haben, und dann habe ich ja auch Fun mit denen, weil ich mag Kinder total gern, ich habe auch eine gute Zeit mit denen. Und dann gehe ich ins Wasser mit denen, dann profitieren die quasi von mir, wenn man es jetzt mal so auf Profitieren runterbrechen will, so, aber eigentlich hat man einfach nur eine gute Zeit, so. Und es ist ja, genau, und für mich spricht da auch nichts dagegen, dass man eben dann, ich weiß, du wolltest mich nur provozieren, dass man dann irgendwie halt zusammensitzt und da gehen Leute einen aus, das würde ich mir eigentlich wünschen, so.
Das klingt toll. Und
wenn ich noch gesund bin, wenn ich überhaupt alt werden darf, das sind ja alles so, ne?
Absolut. Und dazu braucht ihr eine große Wohnung, die kostet relativ viel Geld. Mhm. Das kannst du dir am ehesten leisten, wenn du keine Kinder hast.
So.
Auch das spricht wiederum dafür, überhaupt diesen Traum zu verwirklichen.
Ja, dann wirst bin ich mir nicht ganz so sicher, aber okay.
Naja, gut.
Es müsste so sein.
Ja gut, aber ich meine, Menschen ohne Kinder haben definitiv mehr Geld als Menschen mit Kindern. Also ich glaube, rein materiell gesehen ist das ein Fakt.
Ja, voll. Also, nur wenn man quasi, also bei mir im Freundeskreis würde ich nicht sagen, das stimmt. Nee. Aber ist auch egal.
Ja gut, weil du in dieser High Society verkehrst, wo alles Millionäre sind.
So, weißt du? Genau. Wenn alle Millionäre sind, dann kann ich mein paar Kröten da quasi, ja. Da ist, wir reden viel zu über Geld. Das ist ja wirklich Horror.
Wirklich. Es gibt Schöneres und das sind Beziehungen und Lebensmodelle. So, gucken wir doch zum Schluss nochmal. Es gibt ja andere Lebensmodelle als Mutter, Vater, Kind oder Mutter, Mutter, Kind oder Vater, Vater, Kind und sowas. Es gibt sie ja, jenseits des klassischen Spektrums der Kleinfamilie. Welche dieser Möglichkeiten findest du am reizvollsten? Du hast zwar von der Polyamorie, hast du vorhin schon mal gesprochen, die ist sicherlich nicht für jeden. Ne?
Ja.
Polyamorie sind wirklich Beziehungen mit, also richtig ernsthafte Liebesbeziehungen mit mehreren Menschen. Klingt erstmal total cool.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es ein Modell ist, um glücklich zu werden. Wahrscheinlich, vielleicht eher nicht.
Kommt auf die Person drauf an. Also die Person, mit der ich gesprochen habe, die ist da sehr glücklich darin. Und für sie ist es wirklich das Lebensmodell, die ist, da gibt es natürlich auch Eifersucht manchmal. Und trotzdem fühlt sie sich in diesem Lebensmodell am wenigsten eingeschränkt. Und sie hat sich vorher in ihren geschlossenen Beziehungen mit einem Partner immer sehr eingeschränkt gefühlt und irgendwie nicht richtig so. Mhm. Weil sie sich immer fremd verliebt hat und dann dachte, jetzt darf ich das gar nicht erzählen. Und das ist aber oft passiert, genau. So, für mich ist es so, dass ich will ja immer auch dieses, ich glaube ja immer noch ein bisschen dran, ich will alles so, ne, obwohl es nicht so richtig geht. Und mein Wunsch wäre, also ich könnte mir schon vorstellen, wahrscheinlich Polyamorie, vielleicht nicht ganz, aber zumindest vielleicht in einem offenen Beziehungsmodell.
Okay.
Aber das, genau.
Also mit mehreren einfach auch Sex haben. Also vielleicht diese Woche mal oder montags mit dem einen oder
ja, da gar nicht in so einer wahnsinnigen Regelmäßigkeit, aber ab und zu, weil ich finde
aber
schon,
überhaupt die Möglichkeiten zu haben, auch mal mit der oder dem oder so.
Ne? Ich glaube schon, dass Monogamie ein Stück weit über Jahrzehnte auch eine Farce ist, weil natürlich verliebt man sich mal fremd kurz, man verguckt sich mal ein bisschen fremd. Man muss vielleicht auch mal kurz in einem leidenschaftlichen Abend ein bisschen näher tanzen.
Ja.
Das passiert doch.
Ja.
Und ich finde es schön, dass man auch offen darüber reden kann.
Okay, man darf sich halt nur nicht wirklich dann verlieben in diesen einen Menschen und ihn nicht mehr teilen wollen.
Ja.
Damit ist das Modell dann wirklich am Ende.
Und ich weiß auch nicht so richtig, ob das realistisch ist, aber ich finde das immer noch, das ist was ich kann es mir im aktuellen Moment auch nicht vorstellen tatsächlich, so Sachen zu teilen oder Menschen zu teilen. Aber
hast du im Moment noch einen Menschen für dich? Weil ich war mir nicht ganz sicher, weil du geschrieben hast in dem Buch, dass deine Trennung im Spiel war.
Ja.
Aber es gibt was Neues. Okay, das wird uns ja freuen. Also, weil im Buch denkst du erstmal, nee, jetzt, aber eigentlich ist doch die Grundvoraussetzung war doch, ich habe einen Partner und will aber kein Kind. Und das ist ja so ein interessantes Spannungsfeld dann gleich. Und dann hieß es aber irgendwie, also jetzt gerade für dieses Kapitel irgendwie, das einzige Kapitel, das noch nicht fertig ist, das handelt genau davon.
Genau, also ich habe mich am Ende des Schreibprozesses haben wir uns getrennt und, oh Gott, jetzt wird's hier, das ist jetzt quasi hier ein Themengebiet, in dem wir uns so ein bisschen jetzt in einem Techtelmechtel befinden.
Ah, in einem Techtelmechtel, stimmt. Du bist in einer Techtelmechtel-Phase, deswegen war es ja auch dein Lieblingswort.
Deswegen ist mein Lieblingswort.
Okay, also gut. Schön. Also da möchte man nicht jemanden unbedingt teilen, deswegen Polyamorie lieber, wenn das nicht klappen sollte dann. Und so.
Gottes Willen,
Also gut, das ist eine Modell zum Beispiel. Mhm. Polyamorie, das ist ganz schön. Was haben wir noch? Wir haben die Solo-Mutterschaft, wo man, wie wird man da schwanger?
Per Samenspende.
Ja.
Also entweder.
Auch anonym teilweise.
Auch entweder, anonym oder mit irgendeinem bekannten Freund, wie auch immer. Genau, über eine Plattform kann man das auch machen. Es gibt so familyship.org oder Co-Eltern, wie auch immer. Genau. Ich finde Single Mom by Choice auch super gut und ich weiß auch für mich, weil meine Mom war ja wie alleinerziehend, ich bin mir recht sicher, dass
Vater war so viel weg. Also und die waren getrennt.
Die haben
relativ
sich dann irgendwann, getrennt, aber eigentlich war sie alleinerziehend, ne, weil sie halt alles alleine gemacht hat.
Ja.
Und ich glaube, ich finde es ein total gutes Modell. Und dadurch, dass meine Mom alles allein gemacht hat, bin ich mir auch sehr sicher, dass das ein Modell gewesen wäre, wenn ich jetzt keine Partnerschaft gehabt hätte, um das durchzuziehen. Weil es gab ja immer wieder, also ich war sehr viel in Beziehungen und sehr lange in Beziehungen und immer wieder auch den Wunsch von der anderen Seite, so könnte man das jetzt vielleicht machen oder so, oder war so auf dem Weg dahin. Und ja, ich finde das super, dass man das dass das Frauen machen und würde mir das auch, gleichzeitig verstehe ich aber auch Frauen, wenn sie sagen, es ist zu krass.
Es ist aber eine absolute Höchstbelastung und da bleibt nicht mehr viel übrig von Selbstverwirklichung und Freiheit und Unabhängigkeit.
Man braucht dann halt ein gutes Netzwerk. Ich kenne auch, es gibt auch so einen Instagram-Account von zwei Solomamas, die es zusammen machen. Finde ich, also die dann so eine WG gegründet haben und das ist natürlich auch ganz nett, man könnte sich, weil auch das wieder, eigentlich müssen wir als Gesellschaft einfach ein bisschen mehr wieder zusammenwachsen, um dann vielleicht auch Aufgaben gemeinschaftlicher zu übernehmen. Das würde ich mir schon wünschen. Und klar, dann ist immer die Frage, gibt man dann vielleicht als Kinderlose mehr rein? So, ne, das fällt dann auch manchmal, also kenne ich auch als Argument dann zu sagen, ja, aber was kriege ich da zurück, ne, so. Und so sehe ich das aber gar nicht. Ich finde irgendwie so, dass wir wirklich gucken sollten, dass wir da, ja, auch wenn ich es natürlich auch nicht ständig schaffe. Ist ja auch klar, mein Leben ist auch voll, aber trotzdem versuche ich das im Rahmen dessen, wie ich es irgendwie machen kann, ja, schon zu machen.
Was ich richtig cool finde, das ist Co-Parenting.
Ja.
Das finde ich richtig super. Denn wir leben in einer Welt voller Singles, die jetzt nicht in einer dauerhaften Partnerschaft leben. Aber da kommen zwei, die sich kennen, die aber eben keine romantische Beziehung haben. Die kommen und sagen, pass mal auf, ich mach den Vater und du die Mutter. Und wir werden Eltern sein. Ja. Wir haben nur keine Liebesbeziehung. Ist das etwas, was in der Zukunft stärker hervortreten wird? Was glaubst du? Wird es das häufig geben in der Zukunft?
Ich fände es total schön. Ich glaube nur, dass natürlich hat man keine romantische Beziehung dann, aber eine Person zu finden, mit der man sich's vorstellen kann, das muss man ja auch erstmal schaffen. Ne? Ja, also ich habe damit.
Aber es ist viel leichter, als jemanden zu finden, wenn das beide verliebt sind dann, den man liebt und der einen zurückliebt. Ja. Also viel einfacher, jemanden zu finden.
Ich finde Co-Parenting auch insofern spannend, dass es ja auch Vorstöße gab und ich glaube in Kanada ist das schon so, dass sogar vier Personen als Eltern eingetragen sein können. Und das finde ich total spannend, dass man eben sagt, man macht das eben wieder mit mehr Menschen, so wie das dann im Endeffekt auch früher war, dass es eben nicht so ist, dass man zu einsam ist, wenn man ein Kind bekommt. Und ja, also ich finde Co-Parenting ganz spannendes Modell auch und auch die Person, mit denen ich gesprochen habe, ich habe auch da gemerkt, dass ich da Vorurteile hatte vorher, weil ich dachte, also gar nicht so bewusst, sondern.
Welche Art?
Ich dachte so, ist das ein bisschen komisch? Keine Ahnung, so Dinge, weil ich es einfach nicht kannte. Ne? Weil Dinge, die man erstmal nicht kennt, da ist man ja erstmal so ein bisschen so, wie ist das jetzt wohl? Das waren alles, also sowohl mit den Single-Mamas als auch mit den, also so eine Mama by Choice, als auch bei den Co-Parenting-Eltern, dachte ich so, wie cool die alle sind, wie aufgeklärt und progressiv die ihr Leben leben und wie entspannt die mit dem Thema umgehen und wie viel Liebe da ist und wie schön das, ja, also ich bin totaler Fan von all den Modellen. Ich finde ja, bin eh Fan davon, dass einfach alle das machen, ja, was ihnen, wie es halt dann zum einen zu den Rahmenbedingungen passt, weil oftmals kann man sich auch nicht aussuchen, wie man es dann macht, ne, so. Weil bei denen war es jetzt auch so, dass einfach, die waren zum Teil queer oder hatten eben nicht den passenden Partner für ihren Kinderwunsch. Super gut, wenn man da eine andere Lösung findet und eben aus diesen Schranken der klassischen heteronormativen Kleinfamilie rausdenken kann und sagen kann, ach, dann mache ich einfach anders. Geil. Und traue mich auch, weil das ist schon auch nochmal was, das muss man sich schon auch trauen.
Fehlt denn da was? Also den Kindern, die aufwachsen. Also das sind Eltern, die wachsen von Geburt an mit diesen Personen als Erziehungsberechtigte auf, die sich um sie kümmern, mit ihnen alles machen, die sie prägen, ihnen Dinge beibringen. Nur, dass sie eben sich vielleicht nicht so oft anfassen oder küssen vor den Augen dieses Kindes, was aber auch vermutlich nicht wichtig ist, oder? Ich meine, fehlt da irgendetwas bei Co-Parenting?
Nee, ich glaube überhaupt nicht. Ich fand es sogar richtig spannend, dass die einen, also die haben als Freunde ein Kind bekommen und wohnen gemeinsam in einer WG mit noch mehr Personen. Und das Kind kam wohl irgendwann nach Hause und meinte so, total krass, mein Freund XY, der wohnt nur mit seinen Eltern zusammen. Das ist ja total langweilig bei dem. Also die Lebensrealität der Kinder ist ja dann halt die sie haben und die sie kennen. Da glaube ich, fehlt überhaupt nichts. Das ist einfach das, was sie kennen. Ich glaube, solange genug Liebe und Wärme da ist und auch ein bisschen, keine Ahnung, das, was man halt so braucht, dann ist alles gut. Also definitiv. Ich glaube, wir brauchen einfach alle Gemeinschaft. Sowohl die Kinderlosen als auch die Kinder haben. Und die brauchen wir auch ein bisschen diverser. Also manche können das reicht nicht die klassische Kleinfamilie. Auch das habe ich gelernt. Dass man verrückt wird, wenn man dann, dass ich dachte, die haben dann ihre Zugehörigkeit nur darin und dann sind die schon alles gut, ne? Haken dran, ich fühle mich nie wieder einsam. So ist es halt nicht, sondern wir brauchen uns alle. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Ja.
Wir machen zum Schluss noch eine kleine Autorvervollständigung, denn du bist ja Autorin mit diesem Buch. Alle kriegen Kinder, ich zweifle. Einfach vervollständigen. Was du jetzt so von mir vorgeworfen bekommst. Das Geräusch, das auf jeden Fall zum Soundtrack meines Lebens dazugehört, ist
Meeresrauschen.
Ja, Meeresrauschen. Immer wieder das Meer, ne? Das Meer schon. Du warst ja in Spanien noch mal eine Zeit lang, oder? Ist eigentlich dein Sehnsuchtsland.
Ein bisschen schon, ja.
Obwohl, was hast du vorhin nochmal bei Ort gesagt? Lieblingsort? Was hast du vorhin geantwortet?
Die Therme, die Wellness-Therme hier von meinem Fitnessstudio, aber auch das Meer. Ich habe mehrfach in Spanien gelebt, ja.
Wenn ich eine Zeitmaschine hätte, dann würde ich zuerst...
Oh, 50 Jahre nach vorne.
Oh, nach vorne. Du bist eine von denen.
Oh Gott. Gucken, was da noch so ist.
Oh, aber ja, du, keine normale Elternschaft mehr. Da ist lauter Co-Parenting und zwar mit Robotern und was. Oh Gott, ich hätte Angst.
Oder nochmal zu meinem 15-jährigen Ich sagen, hey, ist alles cool, mach dir keine Sorgen.
Siehst du, das wäre auch schön, oder?
Ja.
Mein geheimes Talent, das kaum jemand kennt, ist...
Das kennen vielleicht sogar ein paar, weil ich sehr stolz darauf bin, wie gut ich einparken kann.
Oh, also du meinst mit diesem automatischen Auto?
Nein. Weder, ich habe nicht mal Piepser, ich kann richtig geil einparken.
Oh, cool.
Das ist richtig krass.
Schön. Ja. Auch mit unterschiedlichen Autos? Weil wenn man es bei einem Auto raus hat, dann ist ja erstmal gut, oder?
Ja, nee, wahrscheinlich nur mit meinem eigenen. Vielleicht ist kein so großes Talent dann.
Also nein, das ist trotzdem Talent. Nein, ohne Witz, das ist trotzdem gut. Also, das ist trotzdem gut. Typisch deutsch an mir ist?
Oh, was ist denn typisch deutsch an mir? Ich bin unpünktlich.
Oh.
Ich esse auch gern spät. Ah, ich gehe gern früh ins Bett.
Okay.
Ist das deutsch?
Weiß ich nicht. Ja, möglicherweise.
Wobei, als ich in Spanien gelebt habe, habe ich schon gemerkt, dass ich schon deutsch bin. So an ein paar Ecken. So, keine Ahnung, ich dachte, jetzt wird hier noch an der Supermarktkasse geschnackt. Was ist denn hier los? Jetzt hier mal. Genau, ich bin ungeduldig und ich will, dass Sachen schnell erledigt werden.
Okay, ja, also du bist halt effektiv auch.
Ja, richtig effizient.
Und da bist du tatsächlich dann Deutscher eher als Spanierin.
Ja,
ne?
ja.
So. Und ich weiß, es wird alles gut, wenn...
Wenn ich es schaffe, Pausen am Tag zu machen.
Ja, ist schwer, Pausen am Tag zu machen?
Ja, es fällt mir schwer.
Ja. Der Tag rast aber auch so davon, oder?
Ja, ist immer so. Es ist ja auch total spannend immer alles und schön. So.
Deswegen musst du auch so schnell sprechen dann.
Ja,
weil,
damit
alles reingeht in diesen Tag, der viel zu schnell vergeht.
Ja.
Zeit rinnt durch unsere Hände.
Ist so.
Okay. Und der Song, bei dem ich sofort abschalte, ist...
der Song... Tatsächlich ist ein bisschen dämlich, aber ich schaue ganz oft Friends zum Einschlafen und es ist quasi dann innerhalb von 2 Minuten, wenn der Soundtrack hier noch kurz läuft, bin ich schon Schlummerland.
Welcher Song ist das nochmal?
I'll
be there for you. Die sowieso ist.
Oder? Ja.
Ja, I'll be there for you. Oh Gott, ich weiß auch
oder
nicht mehr,
halt Meditate to the Sound of Nature. Das ist mein Spotify auch Einschlafprogramm.
Wie heißt es?
Meditate to the Sound of Nature.
Okay. Also, ich verstehe. Sehr gut. Jetzt verstehe ich auch, woher die Antworten kommen, wie du Abschalten interpretiert hast. Mhm. Ich dachte mit Abschalten, ich mache quasi das Radio aus oder das Handy aus, wenn dieser Song kommt. Hilfe, dieser Song.
Abschalten!
Ja, und du hast es ganz.
So.
Aber das verstehe ich jetzt erst.
Ach so.
Natürlich ist es total doppeldeutig.
Ja.
Richtig. Der Song, bei dem ich sofort abschalte, du hast völlig recht. Und das sagt ja auch viel über dich aus, weil du natürlich sofort an das Positive denkst. Bei mir, ich hier, so typisch Gehirn, ja, will sofort das Negative hören. Mhm. Bei welchem Song schalte ich ab? Also bei welchem laufe ich sofort weg? Und du hast es ganz positiv gleich empfunden und hast das Abschalten genannt. Guck mal. Und bei welchem Song läufst du sofort weg?
Oh, ja, bei John Bon Jovi.
Oh Gott, ja, ich kenne das auch. Ja.
Und hier ist Summer of 69.
Brian Adams.
Boah.
Okay.
Das kommt oft auch hintereinander hier. Summer of 69, dann was das andere von John Bon Jovi. Und dann, das war für mich immer, also musste ich damals, als ich noch geraucht habe, rausgehen und rauchen im Club draußen, damit ich das nicht höre.
Du rauchst aber nicht mehr?
Nein.
Seit der OP? Oder was?
Ja, kurz davor tatsächlich.
Okay.
Ja.
Das ist ganz gut. Dann wirst du ja zum Glück auch noch alt.
So.
Weißt du, so einfach ist die Geschichte. Ja. Verena, danke dir für die Begegnung. Das war sehr schön, dass wir da mal ein bisschen in dieses Thema zusammen mit dir reingeschnuppert haben. Mhm. Diese Frage, die wir auch ein bisschen beantwortet haben, aber du hast sie für dich ja auch schon.
Du hast sie ja zum Glück jetzt für mich beantwortet.
Aber ich habe einfach nur das auch genommen, was du mir gegeben hast. Und von daher, eventuell wirst du in diesem Leben keine Mutter und wirst damit sehr, sehr glücklich werden, wie viele andere auch. Du hast geschrieben über dieses Thema in diesem Buch, Alle kriegen Kinder, ich zweifle. Und es gibt eine zweite Staffel zu deinem Podcast, Kein Kinderwunsch, das K, das erste, ist in Klammern.
Mhm. Da geht es darum, soll ich das kurz noch sagen? Darf ich das kurz noch sagen? Weil ich es total spannend finde, weil im Laufe der Recherche oder im Laufe dieses Prozesses, den ich ja selbst auch für mich gemacht habe, bin ich mit so vielen Frauen in Berührung gekommen und auch mit Männern, die immer, sobald das Thema quasi klar war, so ein bisschen, dass ich darüber Sachen mache, sofort ihre Geschichte mir erzählt haben. Weil jede Geschichte ist einfach so einzigartig und jede wird sofort tief, weil das Thema Kinder natürlich in so viele Lebensbereiche reingeht. Ne? Einsamkeit, Reue, Lebensmodell, alles Mögliche. Und wir sprechen in der zweiten Staffel mit ganz unterschiedlichen Menschen darüber, wie die Kinderfrage ihr Leben beeinflusst hat oder aktuell noch beeinflusst. Und da geht's, das sind teilweise Mütter, teilweise kinderlose Personen. Und es ist so, ja, ich finde es so wichtig, weil das Thema einfach jeden irgendwann im Leben betrifft, ob man Kinder bekommt oder nicht, ob man sie will, ob man sie nicht will, ob es klappt, ob es nicht klappt. Und es sind so viele Aspekte, die da eine Rolle spielen.
Ja.
Ja, und die besprechen wir in der zweiten Staffel und da hoffen wir, dass sich viele Menschen ja auch abgeholt fühlen und verstanden fühlen, weil vielleicht ein Aspekt der ist, der sie gerade umtreibt.
Und bei dir ist es ja so, dass die Kinderfrage quasi für deinen Lebensunterhalt sorgt.
So.
Weißt du, durch Buch.
Andere kriegen Kindergeld.
Durch Buch, durch Podcast und so. Ja. Also, aber es ist eben ein sehr schönes Thema, mit dem ja so wirklich so wahnsinnig viele Menschen irgendwann in Berührung kommen.
Ja. Ja,
Männer und Frauen.
Und man kommt halt mit Menschen dadurch immer sofort auf eine, von der Smalltalk-Ebene in eine tiefere Ebene. Und kann dann wirklich in alle, weil es hat halt so viele Verästelungen. Wie lebst du dein Leben? Willst du dein Leben füllen? Was ist dein Sinn des Lebens? Da hängt so viel dran. Mit was beschäftigst du dich am Tag? Weil du eben Kinder hast vielleicht oder weil du keine Kinder hast. So. Es ist einfach ganz schön, dass man mit diesem Thema einfach, obwohl man natürlich ja nicht übergriffig damit einsteigen soll und sagen wollte, und wie sieht's bei dir aus? Willst du Kinder?
Ja.
Aber wenn man da in dem Thema, weil ja oft dann Leute zu mir kommen, dann bin ich einfach immer sehr schön direkt in der Tiefe, die ich wichtig finde und schön finde.
Dann toi 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 für alles Weitere, was jetzt kommt. Mhm. Vielen Dank und dann sag ich mal bis die Tage.
Sehr gerne. Vielen Dank dir.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Hi, hast du Kinder? Willst du welche? Die Fragen sind natürlich super übergriffig, aber du kannst mir sowieso nicht antworten. Ich bin Verena. Ich habe selbst keine Kinder, ich hatte auch nie Babyfieber, aber auch nie wirklich die Klarheit, dass ich auf keinen Fall ein Kind haben will. Kinder kriegen oder nicht? Eine Entscheidung, die unser ganzes Leben prägt, auf ganz unterschiedliche Art und Weise.
Ich bin Mama geworden und zwar selbstbestimmt. Ich habe mich von meinem Partner getrennt, um Mutter zu werden.
Andere dagegen wollen auf keinen Fall Kinder.
Sobald eine Frau mir so einen Test hinlegt, wo zwei Striche drin sind, ist Sense für mich.
Bei wieder anderen ist das gar nicht so eindeutig.
Selbstbestimmung und gewählte Verantwortung ist was ganz Großartiges. Aber die Backside ist halt eben auch genau das. Keine Verantwortung für jemand anderen.
Jede Geschichte ist anders. In der zweiten Staffel Kein Kinderwunsch spreche ich mit verschiedenen Menschen darüber, wie die Kinderfrage ihr Leben beeinflusst. Es geht um Wünsche, Timing, verschiedene Wege und Realitäten und ehrlicherweise auch um viele Zweifel. Kein Kinderwunsch, Staffel 2. Ab 21. Oktober gibt es die ersten 3 Folgen der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Danach jeden Dienstag eine neue Folge.